Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Heute haben wir eine recht besondere Ausgabe, und zwar reden wir zum ersten Mal über die NCAA, über College Basketball, das anstehende Turnier. Und aus diesem Grund hab ich mir heute den Torben Adelhardt eingeladen als Gastexperten. Torben schreibt unter anderem für Sideline Watch, das ist ein Blog, den er mit zwei Kumpels noch betreibt, und Crossover Online. Hauptsächlich NCAA und NBA, in den letzten Monaten eher NCAA, und ja, ich bin froh, dass du dabei bist. Grüß dich, Tom.
Ja, grüß dich, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ja, also wir wollen heute uns ein bisschen dem Tournament widmen, der March Madness. Und mal zum Einstieg, da ja auch viele Leute hier beim Clutch Podcast ja jetzt nicht eher auf NBA getrimmt sind, sage ich jetzt mal, müssen wir mal, glaube ich, ein bisschen ein paar Sachen zum Turnier erwähnen. Und zwar ist das nicht so wirklich wie in der NBA oder wie in den NBA Playoffs, dass man da eine Best-of-Seven-Runde hat, sondern das ist wirklich ein Spiel und da muss man voll da sein. Und aus diesem Grund gibt es auch in ja, recht regelmäßigen Abständen ganz große Überraschungen, dass es Upsets gibt, dass es Teams schaffen, trotz eines schwierigen Spielplans sich durch das Turnier irgendwie durchzukämpfen, bis hoch in die ja, Runde der besten 16, teilweise noch weiter. Und ja, aufgrund des Seatings, also man hat da eine bestimmte Position, die man zugeteilt bekommt, entsteht halt dieser Baum. Und zu diesem Seating würde ich dich jetzt einfach mal bitten, ein paar Takte zu verlieren. Wie kommt das zustande? Und was sind so Faktoren, die letztendlich darüber entscheiden, ob du jetzt an Nummer 1 oder Nummer 16 gesetzt bist?
Okay, also vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Mhm. Generell ist der College-Basketball besteht ja aus also Division 1, Division 2 und Division 3. Diese drei Ligen gibt es. Und für uns interessant ist eigentlich nur die Division 1, wo halt die großen Universitäten spielen. Und das sind 351 Universitäten an der Zahl, die in 32 Ligen-Conferences aufgeteilt sind. Die sind regional gebunden, jedoch sind die Universitäten nicht zwangsläufig an einer Conference gebunden. Es kommt immer wieder vor, dass Universitäten die Ligen wechseln, wie zum Beispiel Louisville im letzten Jahr. Und diese Conference sind eingeteilt in High Major, das sind dann halt die großen Universitäten mit den großen Namen Kentucky, Duke, die man auch als NBA-Fan kennt. Dann die Mid Majors, wo zum Beispiel in den letzten Jahren Wichita State für Aufsehen gesorgt hat, oder Gonzaga Bulldogs, den deutschen Basketballfans auch bestimmt bekannt, weil Elias Harris da gespielt hat. Mhm. Und dann gibt es halt noch so die eher kleineren Universitäten, die eigentlich auch nur die Chance haben, am NCAA-Tournament teilzunehmen, wenn sie ihre Conference-Tournament gewinnen, weil damit geht einher, dass man automatisch einen Startplatz im NCAA-Tournament bekommt. Ja, wie kommt man dann jetzt genau an das Seeding? Es ist so, dass die Saison grob in drei Phasen eingeteilt ist. Es gibt zum einen die Non-Conference-Spiele, die sind am Anfang der Saison. Da spielen halt die Universitäten gegeneinander, die nicht in derselben Conference sonst sind. Das dürfen sich die Universitäten auch selber aussuchen, gegen wen sie spielen. Den Spielplan können sie selbst erstellen. Und die zweite Phase ist dann die Regular Season mit den Conference-Games. Da spielt man dann halt gegen die Universitäten aus der eigenen Conference. Und daraus entsteht dann halt eine Tabelle am Ende der Saison. Und das ist dann ähnlich wie in der NBA, gibt es dann halt danach noch ein Turnier, wo halt die besten Mannschaften erstmal einen Freilos haben, also die ersten Runden dürfen sie aussetzen, und dann geht's halt immer weiter bis zum Finale, und der Sieger von den einzelnen Conference-Turnieren, der bekommt dann halt seinen Startplatz in der NCAA-Tournament. Und das NCAA-Tournament besteht aus 64 Mannschaften, 32 Startplätze werden automatisch über die Conferences vergeben, wobei es halt eine Liga gibt, die Ivy League, wo Harvard und Yale spielen. Die haben kein eigenes Turnier am Ende der Saison, sondern da ist automatisch dann der Meister der Regular Season für qualifiziert. Ja. Und die anderen Startplätze, die frei sind, die werden von einem sogenannten Selection Committee vergeben. Die schauen sich halt dann die Saison an, und mit bestimmten Formeln und was nicht alles wird halt ermittelt, welche Mannschaften noch die besten waren und einen Startplatz verdienen. Und am Ende hat man dann halt seinen Turnierbaum zusammen mit den 64 Mannschaften. Und die werden dann halt nochmal in einen Topf, sag ich mal, geworfen, und dann wird nochmal neu sortiert, und das ist dann eben dann das Seeding, von dem du schon gesprochen hast. In diesem Jahr halt dann Kentucky an Nummer 1, den Overall Number 1 Seed, Und das NCAA-Tournament ist halt in vier Regionen aufgeteilt. Und jede Region hat halt ein Number-One-Seed, ein Number-Two-Seed und so weiter bis runter zu 16. Ja, und dann wird halt, wie du schon erwähnt hast, im Prinzip One-and-Done gespielt bis zum Finale. Das heißt Siegen oder Fliegen.
Genau. Und Sinn, denke ich mal, oder was heißt denke ich, der Sinn dieses Seedings ist ja auch, dass man in einem Optimalfall jetzt in diesem bestimmten Jahr hätte man dann eine Final Four aus Kentucky, Villanova, Wisconsin und Duke. Das sind halt die Teams, die sich in ihrer Region da den Number One Seed abgeholt haben. Und ja, da kommt es aber immer, oder eigentlich regelmäßig, ich weiß gar nicht, ob es das jemals gegeben hat, dass die Final Four halt nicht unbedingt von den ganzen Number One Seeds ja, gestellt wird.
Ja, 2008 war das der Fall. Da war einmal bis jetzt, dass alle vier Number One Seeds bis ins Final Four gekommen sind.
Gut, deswegen bist du der Experte. Ja, es ist, ich kann mich an letztes Jahr erinnern, wo es recht wild gewesen ist, glaube, meine ich mich erinnern zu können, und wo das Komitee auch ein bisschen für das Seating kritisiert worden ist. Aber ich glaube, in diesem Jahr gab es weniger Aufschrei, oder vertue ich mich da?
Ja, gab schon ein paar Aufschreie. Einer ist zum Beispiel UCLA an Nummer 11. Damit haben die wenigsten gerechnet, dass die tatsächlich noch einen Startplatz bekommen. Ein großer Name, UCLA. Jedoch mit einer sehr schwachen Regular Season. Man erinnert sich vielleicht auch an das Spiel gegen Kentucky, was im Internet ein bisschen bekannt geworden ist, dadurch, dass es eben einen Zwischenstand gab, wo sie eben dann bei 7 Punkten gehalten worden sind zur Halbzeit. Da gab es auch dieses bekannte Bild mit, ich glaube, 22-0 oder 23-0, 21-0, irgendwie so war das. Halt auch ein Beispiel für die grandiose Kentucky Defense, aber auch, dass UCLA in diesem Jahr wahrlich keine gute Saison gespielt hat. Und gibt halt auch immer wieder Mannschaften, die dann dadurch außen vor bleiben. Miami ist so eine Mannschaft, die dieses Jahr keinen Startplatz bekommen hat, die sich das eigentlich, obwohl die Fans sich das schon noch gewünscht hätten und geglaubt haben. Dann Temple wäre auch eine Mannschaft, die bis zuletzt daran geglaubt hat, dass man einen Startplatz kriegen könnte. Ja, und halt auch generell das Seeding ist auch nicht wirklich der transparenteste Prozess.
Klar,
Gibt halt Mannschaften wie Georgetown, die haben jetzt Startplatz 4 bekommen, da wurde viel drüber diskutiert. Oder auch, ob Mannschaften wie VCU oder Ohio State, VCU an 7, Ohio State an 10, kann man auch drüber diskutieren. Ohio State ist eigentlich eine gute Mannschaft mit einem Superstar, D'Angelo Russell, dem kommenden NBA-Spieler. Ja, und das kann man natürlich auch diskutieren. Jetzt hätte theoretisch Ohio State, würden sie gewinnen, würde man von einem Upset sprechen.
klar.
Aber wenn man sich die Qualität der Mannschaften anschaut, gerade bei VCU, wo noch mit Bryant Weber ein entscheidender Mann fehlen wird, verletzt, dann würde ich da eigentlich schon gar keinen Qualitätsunterschied mehr ausmachen. Von daher ist das mit dem Seeding halt immer so ein Ding. Gerade auch bei 8 und 9, wo man dann auch vom Upset sprechen wird, wenn der Neuntplatzierte weiterkommt. Da ist es dann so, dass in der Vergangenheit öfters der Neunte weiterkommt ist als der Achte. Zwar denkbar knapp, ich glaube irgendwie 51% zu 49%, aber das verdeutlicht halt, dass man dem Seeding nicht immer trauen darf.
Okay. Ja, das nur nochmal als Tipp, weil wir ja auch eine eigene Liga jetzt haben oder eine eigene Tournament-Challenge bei ESPN, wo ja jeder, der den Podcast hört, da hoffentlich auch sein Bracket ausfüllt und da vielleicht so als Tipp nicht pur auf die Zahlen gucken. Klar, bei Kentucky 1 gegen 16 Hampton, was kann man vielleicht darauf vertrauen, dass das Komitee da ein paar Sachen richtig gemacht hat, aber ja. Du hast ja einige Beispiele schon angesprochen, gerade auch die Begegnung Ohio State VCU ist mir auch aufgefallen, und da bin ich jetzt auch mal mit dem Upset gegangen. Aber ohne da zu viel spoilern zu wollen,
Ja.
sollten wir vielleicht jetzt mal in die einzelnen Regionen reingehen. Und beginnen wollen wir mit dem Osten, wo unter anderem dein Lieblingsteam spielt, welches aber auch als die ja, schwächste bzw. ausgeglichenste Region gilt, wo man am ehesten vielleicht auch ja, so eine Cinderella-Story in Anführungsstrichen sehen könnte. Die Favoriten erstmal. Also, wir haben jetzt an 1 und 2 haben wir Villanova, Nummer 1 Seed, und dann haben wir die Virginia Cavaliers an 2.
Genau.
Und schon im Vorfeld zu dem Podcast haben wir uns auch darüber unterhalten, dass das durch Matchups schon da vielleicht was passieren könnte. Möchtest du das vielleicht noch mal verdeutlichen, wie das da mit Virginia und Belmont vielleicht werden könnte.
Ja, du hast es schon angesprochen, die East Region wurde direkt im Nachklang zu dem Selection Sunday, wo halt das Seeding bekannt gegeben worden ist und der Bracket bekannt geworden ist, wurde halt schon direkt darüber gesprochen, dass die East Region die schwächste ist im Vergleich zu den anderen. Und ja, ich würde sagen, dass sie halt sehr ausgeglichen und spannend besetzt ist, weil es eben keinen klaren Top-Favoriten gibt. Man nimmt halt jetzt nur Virginia Cavaliers gegen Belmont. Da ist es so, Virginia stellt die effizienteste Defense in der ganzen Nation, noch vor Kentucky. Sie spielen eine Art Matchup-Zone-Defense, die eben darauf angelegt ist, also der angreifenden Mannschaft nur den Dreier zu geben. Oder in den meisten Fällen möchte man denen nur den Dreier geben, die eigene Zone zumachen. Das ist halt auch sehr erfolgsversprechend. Man ist Meister geworden in der ACC, eine vielleicht sogar die beste Conference in der College-Liga mit Duke und Notre Dame und so weiter. Und jetzt ist es so, dass man mit ausgerechnet auf Belmont trifft, eine Mannschaft, die von dem Dreier sowieso schon lebt. Knapp 50% ihrer Würfe sind Dreier. Und wenn die von außen Feuer fangen, dann wird es für die Cavaliers eng werden, das zu kontern, weil man eben in der Offensive keinen klaren Star hat, sondern man ist eher auf Teambasketball ausgerichtet. Und wenn Belmont tatsächlich schnell und hoch in Führung geht, aufgrund eben der Dreierwürfe, ja, dann bin ich gespannt, wie Virginia das kontern wird. Man hofft, dass Justin Anderson, auch wahrscheinlich ein kommender NBA-Spieler, fit wird bis zum Turnier. Er hatte zuletzt eine Handverletzung, die ja auch in den letzten beiden Spielen noch deutlich zu erkennen war, wo er gehandicapt auflief. Und da bin ich halt wirklich gespannt. So, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man da auch mit dem Upset gehen sollte. Kann auch gut sein, dass Virginia ein paar Adjustments oder Tony Bennett, der Head Coach von Virginia, ein paar Adjustments macht und eben sich auf Belmont besser einstellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Virginia da mehr Probleme kriegt, als manche im Vorfeld bis jetzt gesagt haben. Und daher, ja, Nummer 1, Villanova gegen Lafayette, da kann man schon sagen, das dürfte eine eindeutige Sache werden. Villanova gehört zu den teamlinigsten Mannschaften der Offensive, lassen den Ball hervorragend laufen, ähnlich wie die Atlanta Hawks, suchen immer noch den Extra Pass. Schießen viele Dreier, verteidigen ordentlich, sehr erfahrenes Team. Und von daher will ich schon sagen, dass das dürfte eine eindeutige Sache werden. Bei Virginia gegen Belmont könnte ich mir vorstellen, dass das schon enger wird.
Ja, Villanova habe ich auch gesehen, dass die in den O&D-Ratings eigentlich relativ ja, gut dastehen, auch in beiden vor allen Dingen. Also jetzt nicht unbedingt, dass sie in beiden führend sind, aber ich meine, Top 20 dürften sie definitiv in beiden sein. Und ja, das wird wahrscheinlich eine klare Sache und ist Villanova dann vielleicht auch für dich so der Favorit oder berechtigter Number One Seed in der East Region.
Ja, also ich würde sie auf jeden Fall noch vor Virginia stellen, eben weil Virginia in der Offensive schwächer ist, auch wenn sie über eine überragende Defensive verfügen. Und das Problem aber da ist auch wieder, dass Villanova, wenn sie jetzt weiterkommen, direkt danach gegen NC State oder LSU spielen. Und das sind beides Mannschaften, die schon in der Saison bewiesen haben, dass sie gegen Top-Teams auch gewinnen können. LSU hatte die Kentucky Wildcats am Rande der Niederlage. Da hat nicht viel gefehlt. Man hat mit Jordan Mickey und Martin zwei hervorragende Frontcourt-Spieler, die beide knapp über 9 Rebounds auflegen. Mickey blockt 3 Schüsse und also das dürfte echt schwierig werden für Villanova. Da müsste man sich tatsächlich dann wieder auf den Dreier verlassen. NC State hingegen verfügt über ein hervorragendes Guard-Play. Haben auch schon gegen Duke gewonnen unter anderem. Und ja, das würde wirklich spannend werden. Da hätte Villanova direkt einen Stolperstein in der dritten Runde, beziehungsweise in der zweiten Turnierrunde, der Third Round. Und von daher kann man da auch nicht sagen, dass das irgendwie dann freilos wäre. Da darf man gespannt sein. Da ist alles möglich, wie gesagt, in der East Region.
Ja, das Spiel gegen Duke von NC State habe ich auch gesehen. Und das war auch nicht wirklich so, dass das jetzt unbedingt ein ja, Nailbiter war, so wo man bis zur letzten Sekunde, wo es spannend war. Also das war schon ein recht überraschendes Spiel für mich jetzt. Wobei man ja jetzt auch vor ein paar Tagen gegen Duke, ja, sang- und klanglos verloren hat mit über 20 Punkten, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau, das gehört irgendwie auch zu NC State
Ja.
dazu. Man hat überragende Siege, aber teilweise auch Niederlagen dann, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. Also das ist wirklich zwischen Genie und Wahnsinn. Und da darf man gespannt sein, welches Gesicht sie zeigen, sowohl gegen LSU in der ersten Runde und wenn sie weiterkommen, dann auch gegen Villanova.
Genau. Ja, LSU, NC State hast du jetzt schon angesprochen. Sind das an Nummer 8 oder 9 Teams, die du ja, als Geheimfavoriten vielleicht betiteln wollen würdest?
Ja, kann man. Man könnte sowohl NC State als auch LSU als Geheimfavorit bezeichnen, eben weil sie Stärken haben, die zu den Top 10 der Nation gehören. LSU ist es eben dann der Frontcourt oder das Frontcourt-Duo, was vielleicht sogar mit das Beste überhaupt ist. Bei NC State ist es dann eben das Guard-Spiel, das Guard-Trio von denen, was so überragt. Und ja, wenn sie halt konstant sein können, das war eben das Problem bei beiden Mannschaften bislang in dieser Saison. Und darauf kommt es in dem Tournament an. Man darf sich halt eben keine Schwächephase erlauben. Jede Niederlage oder jede schlechte Halbzeit könnte schon fast zwangsläufig zum Ausführen. Das ist nicht so, dass man irgendwie wie bei einer Best-of-Seven-Serie ein, zwei Spiele mal eine Offenheit haben darf. Das kann man schon wieder danach gerade biegen. Nee, wenn du auf dem Punkt nicht deine Leistung abrufst, dann fliegst du raus. Und das bereitet mir dann eben bei NC State und LSU ein bisschen Kopfzerbrechen. Da kann ich nicht genau sagen, ob man ihnen das wirklich zutrauen kann, über mehrere Spiele konstant zu sein.
Okay, wem kannst du das denn zu oder wem traust du das zu?
Jetzt in der East Region, wem traue ich das zu? Oklahoma. Die Sooners sind für mich auf jeden Fall ein Favorit auf die Final Four. Genauso wie, hast du schon angesprochen, meine Mannschaft, Michigan State. Tom Izzo hat es einfach drauf, wie kaum ein Zweiter, wenn es darum geht, seine Mannschaft im großen NCAA-Tournament auf den Punkt fit zu haben. Und die letzten Leistungen von Michigan State waren auch alle wieder sehr gut. Die Saison fing schlecht an. Man wirkt ein bisschen ohne Intensität in der Verteidigung, was für Michigan State sehr untypisch ist. Aber jetzt im Nachhinein hat man sich dann halt gefangen. Denzel Valentine, der Point Forward, spielt eine super Rolle in den letzten Spielen. Travis Trice trifft überragend. Also ja, man muss sagen, Michigan State, die haben sich jetzt wieder gefangen hinten raus. Und in der East Region ist halt alles möglich. Deshalb würde ich auch sagen, dass die durchaus ins Final Four einziehen könnten. Man wird halt unterwegs schon auf Oklahoma treffen. Und ja, die Sooners spielen eine Top-5-Verteidigung bei der angepassten Defensiveffizienz. Haben vorne mit Buddy Hield, auch vielleicht für alle Leute, die sich für die NBA interessieren, ein interessanter Prospect, eben weil er ein später Erstrunden-Pick sein könnte, jetzt, wenn er sich zur Draft anmeldet. Er ist halt, er nimmt, glaube ich, knapp über 7 Dreier pro Spiel. Ist halt jemand, der so eine Score-First-Mentalität besitzt. Und ja, zusammen mit dem Frontcourt von Oklahoma, da hat man dann Tershawn Thomas und Ryan Spengler, zwei gute Leute. Das ist eine gefährliche Mannschaft, Oklahoma, auf jeden Fall. Und nicht vergessen darf man natürlich auch Louisville, die an 4 gesetzt worden sind. Meiner Meinung nach etwas zu hoch, weil man dieses Jahr den schlechtesten Louisville-Basketball in Anführungszeichen gezeigt hat, den es in den letzten Jahren gab. Aber klar, Louisville muss man auch immer auf der Rechnung haben. Von daher, ich bin gespannt, wer sich in der East Region tatsächlich bis in die Sweet 16 oder bis in die Elite 8 vorkämpft. Und da dürften dann so einige Brackets tatsächlich busten, weil man schwer einschätzen kann, welche Mannschaft stolpert, welche plötzlich einen Lauf hinlegt. Das ist in dieser Region wirklich schwer abzusehen.
Ich habe da auch so meine Schwierigkeiten gehabt, aber das Gute ist ja bei Brackets, man kann ja im Grunde nur gewinnen. Also,
Klar.
das ist, niemand wird dir, glaube ich, das perfekte Bracket vorzeigen können und von daher kann man da meiner Meinung nach auch in der East Region durchaus mal auf den einen oder anderen in Anführungsstrichen Upset gehen.
Genau.
Ja, du hast eben schon ein paar Einzelspieler angesprochen, auch durchaus schon im Hinblick auf die NBA. Wer ist denn so, würdest du sagen, die größten oder die vielversprechendsten Spieler, die jetzt den Weg in die NBA schaffen können? Also du hast natürlich Louisville schon angesprochen, die ja auch ja, fast traditionell immer mal wieder ein Talent in die NBA hochschießen. Auch dieses Jahr sind wahrscheinlich wieder zwei Erstrunden-Picks im Team der Cardinals, und zwar Montrezl Harrell und Terry Rozier. Was sagst du zu den beiden? Denkst du, die werden beide in der ersten Runde gezogen werden? Vielleicht einer sogar in der Lotterie? Wie ist da so dein Eindruck von den beiden?
Ja, also Harrell kratzt immer mal wieder an der Lotterie bei den Mockdrafts. Ja, ist schwierig. Man kann ziemlich deutlich erkennen, wo der Weg für Harrell hinführt. Sein NBA-Vergleichsspieler, sag ich mal, wird oft Kenneth Faried genannt. Einfach weil er auch ein Spieler ist, der mit unbändigem Willen und Energie agiert. Gerade an den Brettern. Er ist jetzt nicht der Größte. Ich glaube, knapp 2,3 Meter, 2,4 Meter. Ist natürlich dann etwas zu klein für die Forward, also beziehungsweise für eine Big-Man-Position in der NBA. Aber das macht er halt wieder durch seinen Einsatz wett. Und ja, den Sprungwurf, den hat er jetzt öfters mal gezeigt in dieser Saison, fällt noch sehr unkonstant, sieht technisch immerhin sauberer aus als in den letzten Jahren. Ja, da muss er natürlich gerade für die NBA, sollte er schauen, dass er zumindest in der Mitteldistanz irgendwie noch einen Weg findet, effektiv zu scoren, weil er eben an den Brettern nicht mehr alles wegdanken kann oder Tip-In-Dunks machen kann, wie er jetzt noch auf dem College tut, weil er eben so ein Alleinstellungsmerkmal hat mit seiner Energie und seiner Athletik. Mhm. Da gibt es in der NBA noch ganz andere Spieler. Das dürfte schwierig werden. Deshalb gibt es da immer auch ein paar Alarmsignale, sag ich mal, warum man ihn eher nicht in der Lottery ziehen sollte. Da gibt es noch andere Talente, aber so zwischen 15 und 20 würde ich ihn schon ansiedeln.
Auf jeden Fall. Also ich habe frühe Scouting-Berichte schon von ihm gelesen und der war ja auch zu Beginn der Saison, war glaube ich in einigen Mocks Top 10. Ja, das hat ein bisschen für, also meine Aufmerksamkeit gesichert und es wurde immer geschrieben, dass er offensiv sehr, sehr roh sein soll und dann habe ich ihn jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube vor einer Woche habe ich ihn dann nochmal spielen sehen und ich war dann auch überrascht, dass er im Grunde aus der Mitteldistanz, was du eben schon gesagt hast, oder generell sein Jumpshot, ist jetzt nicht so, dass er hochprozentig fällt, aber irgendwie kann ich da jetzt auch keine, ja, keine Verunstaltung dran erkennen. Und so roh, wie er vielleicht in einigen Scouting Reports beschrieben wird, weiß ich gar nicht, ob er das letztendlich ist. Ich denke mal, die Leute, die das schreiben, werden mehr Minuten von ihm gesehen haben als ich. Aber ja, also defensiv und ein bisschen Offensive bringt er ja jetzt definitiv schon mit für die Cardinals. Gucken wir mal, wie der Weg dann in der NBA für ihn sein wird. Was ist mit Rozier?
Ja, da tue ich mich sehr schwer mit Rozier. Mhm. Ich würde ihm eher einen frühen Zweitrunden-Pick, späten Erstrunden-Pick in Aussicht stellen. Einfach aus dem Grund, das Skillset, was Rozier besitzt, das ist jetzt nichts, was irgendwie die Augen der NBA-Scouts zum Leuchten bringt. Er ist ein Spieler, der perfekt nach Louisville passt. Mhm. In das System von denen, nämlich Full-Court-Pressure, ständig rauf und runter, enge Mann-Defense. Er ist ein Guard, der sehr eng am Mann klebt, der viel Energie bringt, schnell bringt, in der lateralen Bewegung sehr schnell ist. Das ist natürlich dann hervorragend für Rick Pitino und seinen Louisville Cardinals, dass er so seine Stärken dann da einbringen kann im Defensivsystem. Aber vorne auch einfach sehr inkonstant bei den Sprungwürfen. Der schnelle Antritt, damit schafft er es noch auf dem College-Niveau immer wieder in die Zone zu gehen, aber in der NBA gegen andere, schnellere Point Guards dürfte es auch schon schwierig werden, für ihn da seine Stärken auszuspielen, weil sie eben wegfallen, beziehungsweise andere Spieler das auch so matchen können. Da sehe ich halt mehrere Problemfelder bei ihm und ich würde auch sagen, dass sein Upside da deutlich begrenzt ist. Mhm. Da tue ich mir schwer, also ich würde ihn auf keinen Fall irgendwie Lottery Pick Mitte, erste Runde irgendwie so, nee, das auf keinen Fall. Wenn, dann würde ich schon sagen, man kann ein bisschen gamblen bei ihm, indem man am Ende der ersten oder Anfang zweite Runde zieht und hofft, dass er sich irgendwie noch entwickelt oder im richtigen Spielsystem. Darauf kommt es ja auch an in der NBA, dass halt Rookies direkt in das System reinkommen, wo sie eben gut agieren können, wo ihre Stärken zum Vorschein kommen. Ja, und das ist halt, Rozier ist halt so ein giftiger kleiner Typ, so, den man halt immer wieder reinbringen kann, wenn es wenn gepresst werden soll. Und da muss man halt schauen, welche NBA-Mannschaft sich dafür dann begeistern könnte.
Mhm. Gut, hast du denn vielleicht einen anderen, ich sag jetzt mal, Point Guard, Aufbauspieler in der Region mit vielleicht mehr NBA-Potenzial? Hast du da irgendjemanden im Auge?
Ja, gibt ganz klar einen Favoriten. Gerade für uns beide, die das auch mit Elfrid Payton halten, gibt es bei Providence einen Point Guard, genau, der teilweise an Elfrid Payton erinnert, zwar Chris Dunn. Er ist in seinem dritten Jahr, letztes Jahr hat er nur 4 Spiele für Providence machen können, weil er sich verletzt hat am Anfang der Saison. Und dieses Jahr sieht man dann, warum er auch damals, als er ans College kam, so hoch eingeschätzt worden ist von den ganzen Scouts. Er bringt einfach ein unfassbares Gesamtpaket mit. Er kann gut verteidigen, hat die perfekte Länge für einen Aufbauspieler, hat ein sehr gutes Ballhandling, versteht es, wie er seine Mitspieler einsetzen kann, wann er sie einsetzen kann. Ich glaube, die Assist-Percentage von ihm liegt bei knapp 50%, also er assistiert die Hälfte aller Körbe von Providence, wenn er auf dem Feld steht. Das ist schon echt ein guter Wert, der auch halt anzeigt, was er für ein Spielertyp ist. Er hat dieses Jahr den Dreier einigermaßen gut drin, trifft knapp 50%, das ist annehmbar, auf jeden Fall besser als Elfrid Payton. also für mich eindeutig so der Spieler, auf den man schauen sollte, wenn man irgendwie NBA-Spieler scouten will. Ja. Während des NCAA-Tournaments sollte man Providence sich anschauen, die am, ich glaube am Samstag spielen, die Samstagnacht. Ist auf jeden Fall ein Blick wert, Chris Dunn. Muss man nur halt schauen, wie hoch er jetzt wirklich noch kommt. In den letzten Wochen war er der Spieler, der sich am meisten den Mock-Drafts nach oben verbessert hat. Ich glaube, Draft Express hat ihn mittlerweile in der Nähe der Lottery. Mhm. Und da würde ich ihn momentan auch einschätzen. Für mich definitiv ein Spieler, eben weil er vorne und hinten effektiv sein kann, den man für die Lottery im Auge behalten sollte. Und dazu kommt ja auch noch, dass dass die Draft ja nicht reich an Guards besetzt ist. Genau, nach Moody und D'Angelo Russell könnte man schon drüber diskutieren, ob vielleicht Chris Dunn kommen sollte.
Durchaus, ja. Also da gibt's, glaube ich, noch einen Point Guard, in Anführungsstrichen. Ich weiß ja, dass einige Leute diese klassische Positionsverteilung nicht mehr so gerne hören, aber ich glaube, einen, der mit ihm relativ oder in Mockdrafts auf einem Niveau ist, aber da kommen wir dann, denke ich mal, gleich noch zu. Hast du sonst noch in der East Region irgendeinen NBA-Prospect, den man sich unbedingt angucken sollte? Ich glaube, einen hast du jetzt schon namentlich erwähnt, als wir über die Cavaliers gesprochen haben.
Ja, genau, Justin Anderson.
Genau.
Malcolm Brogdon, genau, die beiden Guards, beziehungsweise Justin Anderson spielt zwischen Guard und Flügel bei Virginia. Ja, das sind auf jeden Fall zwei Spieler, die auch interessant sind, gerade Justin Anderson, weil er halt auch so ein bulliger Typ ist, der dieses Jahr exzellent den Dreier trifft. Ist ja bestimmt für viele NBA-Mannschaften interessant, weil er halt so dann dieser Prototyp 3D-Guy irgendwo genau, sein kann. Er kann mehrere Positionen verteidigen. Das ist auf jeden Fall noch ein Spieler, den ich sehr interessant finde. Ansonsten muss ich aber sagen, fehlt es in der East Region auch am Top-Talent. Man hat bei Northern Iowa, die an 5 gesetzt sind, hat man noch Seth Tuttle. Das ist ein Spielertyp, der Forward spielt und auch ein sehr breites Skillset besitzt. Er kann sehr gut passen vom High-Post aus, vom Low-Post aus, kann den Dreier treffen. Und da ist aber wiederum da das Problem, er ist schon 22 oder 23, auf jeden Fall ist er Senior in seinem letzten College-Jahr und da ist es dann immer so, dass man solche Qualitätsmerkmale sehen kann bei den Spielern, die schon lange am College sind, weil sie einfach den anderen Spielern überlegen sind körperlich und auch da das Spiel besser kennen am College und das ist für mich jemand, der eigentlich keine Chance besitzt, in der NBA auch Fuß zu fassen. Aber zumindest jetzt in der NCAA in seinem letzten College-Jahr trumpft er auf und ist auf jeden Fall ein Blick wert, ähnlich wie letztes Jahr Doug McDermott, von dem viele noch was erwartet hätten, der leider schon frühzeitig ausgeschieden ist mit Creighton, aber zumindest Seth Tuttle ist jemand, den man einen Blick werfen sollte.
Okay. Dann würde ich schon fast sagen, aus dieser armen oder an NBA-Prospects relativ armen Region könnten wir dann ja mal in den Süden wandern, wo zumindest ein Team ist, das ja, ziemlich sicher, wahrscheinlich zwei Erstrunden-Picks stellen wird. Und zwar im Süden haben wir dann Duke unter anderem, die ja an 1 gerankt sind. Und ja, wie siehst du da die Region? Was sind so deine Favoriten jetzt, außer natürlich Duke, die an 1 gerankt sind und generell durch Okafor und Winslow ein bisschen medialen Hype generieren konnten in der Regular Season?
Genau, ja, Duke ist ja ein Name, den viele kennen, auch die Leute, die nicht NCAA-affin sind. Gerade wegen Okafor, der ja schon seit Anfang der Saison ständig überall zu lesen war in den Medien, eben weil er der projizierte Number One-Pick wird oder sein soll. Ja, ansonsten gibt es halt für mich persönlich noch eine Mannschaft, die ich mit am liebsten auch spielen sehe. Das sind die Gonzaga Bulldogs, die an 2 gesetzt sind. Ja, wie gesagt, vielen Leuten bestimmt noch ein Begriff, weil Nationalspieler Elias Harris da 4 Jahre agierte und eine sehr interessante Mannschaft von Gonzaga Bulldogs. Da spielt der Sohn von Arvydas Sabonis, Domantas Sabonis, der letztes Jahr auch schon in Europa zum Einsatz kam. Der ist jetzt Freshman, zeigt sehr gute Leistungen als Low-Post-Scorer. Dann hat man mit Kevin Pangos so eine Art Steve Nash-Verschnitt auf der 1, der das beste Offensiv-Rating aller College Guards hat, dann weiß nicht, also es ist einfach die Offensive bei Gonzaga, die mir so zusagt, die ist sehr teamdienlich, aber zeitgleich auch sehr variabel, sehr facettenreich. Man hat mit Kai Wilter einen Spieler, der auf dem Flügel zum Einsatz kommt, aber auch im Low Post, der von allen Positionen scoren kann, der Dreier schießen kann. Für mich eine sehr gefährliche Mannschaft, auch für die anderen Top Teams. Ist halt die Frage, wie weit Gonzaga kommt. In den letzten Jahren hatten sie immer mal wieder einen Hype und vor 2 Jahren zum Beispiel mit Kelly Olynyk, ja, 2013 war das genau, da sind sie ja auch schon in der zweiten Turnierrunde ausgeschieden und da hatte man auch hohe Erwartungen an sie. Also man muss schauen, dieses Jahr sind sie auch nicht nur offensiv gut besetzt, sondern halt auch in der Defensive haben sie ihre Qualitäten, das ist in den letzten Jahren sonst immer abgegangen und daher würde ich sagen, dass für mich Gonzaga noch ein Favorit auf den Einzug in das Final Four ist. Ja, zusammen mit Duke kann man schon sagen. Duke ist halt auch eine Mannschaft, du hast die Namen schon genannt. Jahlil Okafor, der im Low Post brillant ist, der kaum von einer normalen Defense zu stoppen ist. Er muss schon gedoppelt, teilweise getrippelt werden. Und dann hat man halt noch die Schützen außen mit Quinn Cook und Tyus Jones, den beiden Guards. Justice Winslow bringt Athletik auf dem Flügel. Ja, das ist auch schon wirklich in der Offensive eine Augenweide, was Duke spielt, aber da ist halt eben die Verteidigung, die mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Duke ist die einzige Mannschaft von den Top-3-Teams dieses Jahr, also Number 1, Number 2 Seeds, die nicht in der Top 30 bei der Defensiveffizienz sind. Sie belegen Platz 57 und das sollte wirklich schon ein Ausrufezeichen sein, warum man Duke nicht unbedingt Final Four tippen sollte oder warum man zumindest darüber nachdenken sollte, ob man nicht vielleicht dann eher Mannschaften wie Utah, auf die sie treffen könnten, mhm, frühzeitig, beziehungsweise in der Elite 8 können sie aufeinander treffen, ob man da nicht dann vielleicht überlegen sollte, von Duke abzurücken bei den Tipps.
Ja, du hast dich ja generell auch schon mal mit den Gonzaga Bulldogs beschäftigt. An dieser Stelle kann man ja, glaube ich, auch mal sagen, auf sidelinewatch.com gibt es einen Post von dir, Gonzaga Bulldogs Titelanwärter in der Warteschleife. Wer sich da für das Team interessiert, kann da ruhig mal vorbeischauen. Wir posten den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Und ja, Duke hast du jetzt erwähnt. Utah, denke ich mal auch, für Europäer relativ interessant, weil da ja ein Big Man spielt, den man vor der Saison nicht so viel zugetraut hat, der aber relativ gut ja, reingekommen ist in seine NCAA-Karriere, oder?
Ja, Jakob Pöltl, den sprichst du an, genau. Der Österreicher, das ist wirklich sehr überraschend, dass ich das erste Saisonspiel von Utah gesehen habe, gegen San Diego State war das. Habe ich vor allem eingeschaltet, um DeLon Wright zu sehen, mhm, den Guard von Utah, der ja auch meiner Meinung nach einer der Top-Prospects ist auf der Position in der kommenden Draft. Ja, und ich war auch überrascht. Jakob Pölten hat sich sehr reif gezeigt in der Verteidigung. Er weiß, wie er zum Rebound gehen muss. Er weiß, wann er blocken muss, wie er sich in der Help-Defense bewegen muss. Also es sieht schon sehr gut aus. Und das Niveau hat er eigentlich auch während der Saison konstant gehalten. Immer mal wieder Ausreißer nach unten, nach oben. Aber gerade für einen Freshman, für einen College-Neuling war das schon wirklich sehr, sehr gut, was er gezeigt hat. Ist nicht umsonst auch in den Mock-Drafts mittlerweile im gesicherten Mittelfeld bei den Erstrunden-Picks. Und ja, da darf man gespannt sein. Definitiv auch ein Blick wert für alle NBA-Fans, die sich Prospects anschauen wollen. Bei Utah mit DeLon Wright und Jakob Pöltl gibt es da zwei interessante Spieler. Auf jeden Fall.
Ja, Wright hast du auch angesprochen. Jetzt haben wir die meisten NBA-Prospects ja schon fast bei den Favoriten drin. Also Wright ist glaube ich, Senior, wenn mich alles täuscht. Also genau, ein recht erfahrener College-Spieler, den man auch dieses so eine Allrounder-Fähigkeit bescheinigt, also ein sehr kompletter Spieler soll er sein. Würdest du dem zustimmen oder siehst du bei ihm eklatante Schwächen, die da jetzt auch im Hinblick auf die NBA vielleicht ein Stolperstein für ihn sein könnten?
Ja, schon. Also du hast recht, wenn du sagst, dass Dylan Wright ein Two-Way-Player ist, also ein Spieler, der an beiden Seiten des Courts seiner Mannschaft hilft. Aber er hat natürlich auch klare Schwächen. Du hast das Alter schon mal einmal angesprochen, ja. Da schauen NBA-Teams ja immer ganz genau drauf. Wie alt ist der Spieler? Wo ist sein Verbesserungspotenzial noch? Und natürlich der Wurf, der weiterhin wackelig ist und der bereitet einem natürlich auch Sorge, ob er ihn jemals irgendwie konstant trifft. Und das ist natürlich in der NBA dann ein Problem, wenn gerade ein Aufbauspieler nur sehr unzulänglich von draußen trifft, keine Gefahr vom Perimeter ausstrahlt. Das ist natürlich auch mal ein Warnzeichen. Das ist für mich ein bisschen so natürlich das größte Problem bei DeLon Wright. Aber ansonsten, er ist sehr athletisch. Er ist ein hervorragender Rebounder. Er hat eine absolute Supergröße für seine Position als Playmaker. Er kratzt, glaube ich, so knapp an den 1,98 Meter, irgendwie sowas um den Dreh. Mhm. Hat sehr gute Hände, gutes Ballhandling. Ähnlich wie Chris Dunn ist er halt auch ein Aufbauspieler, der seine Mitspieler besser machen kann, der weiß, wie er sie einsetzen kann, in Szene setzen kann. Und da würde ich halt sagen, A, das Alter, das Potenzial und B, der Wurf. Das sind die beiden großen Schwachstellen, beziehungsweise die Aspekte, die NBA-Scouts bemängeln.
Okay. Sehr gut. Also wir hatten jetzt zwei UTs, dann hatten wir wahrscheinlich zwei oder ziemlich sicher zwei Dukies in der ersten Runde. Bei Tyus Jones weiß ich nicht, wo würdest du ihn jetzt einordnen in dieser Rangliste?
Ja, das ist sehr schwierig. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Manche sehen ihm ein Lottery-Pick, andere sehen ihm so gut wie kein NBA-Potenzial. Das ist wirklich schwierig. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Okay. Auf der einen Seite ist er nämlich ein Spieler, der perfekt für das College-Level ist, weil da bringt er für einen Aufbauspieler eine gute Größe mit, eine gute Geschwindigkeit, Athletik, das ist alles in Ordnung. Ja. Aber all diese Punkte fallen in der NBA dann schon weg, beziehungsweise sind da nur noch unterdurchschnittlich. Ja. Da wird er dann von größeren, kräftigeren, schnelleren Point Guards aufgefressen werden. Das ist natürlich ein Problem. Deshalb würde ich sagen, er ist ein hervorragender Elite-Aufbauspieler auf dem College-Niveau. Aber in der NBA ist sein Upside, also sein Ceiling begrenzt. So, da sehe ich ihn eher als potenziellen Backup-Point Guard, so DJ Augustine-like, kann schon Einfluss nehmen, hat seine Stärken definitiv, ist halt ein Spielertyp Floor General, halt sehr Spiel sehr gut liest als Point Guard. Und da hat er definitiv seine Stärken. Ob man ihn dann jetzt in der Lottery ziehen müsste, würde ich eher sagen nein. Aber für mich ist er schon ein Spieler, den man mit einem 20. Pick oder so auf jeden Fall nehmen könnte, wenn er sich dieses Jahr überhaupt entscheidet, an der Draft teilzunehmen.
Gut. Und dann noch ein Team, das wahrscheinlich zwei Spieler in die NBA senden wird, sind die schon in der Einleitung vor die angesprochenen UCLA Bruins. Wir haben da Kevon Looney, der ziemlich sicher irgendwo in den Top 20 gepickt werden wird. Zumindest sagen das die Mock Drafts. Einige haben ihn sogar noch weiter oben, also so Grenze Top 10 sogar. Ist auch ein Freshman. Ist ein, was hast du zu ihm? Also ist er für dich berechtigt so weit oben in einigen Mocks?
Am Anfang der Saison definitiv nicht. Da habe ich ihn sehr scharf kritisiert, auch in meinem Gespräch mit Tobias Berger von GoToGuys. Wir haben einen Scouting-Talk gehabt. Da haben wir uns auch ausführlich über Kevon Looney unterhalten. Ich war der Ansicht, dass er besser für ein zweites Jahr ans College zurückkehren sollte, um eben seine Schwachstellen, die er hat, noch zu trainieren oder aufzuarbeiten. Das, auf der einen Seite ist das eben der Wurf, er ist sehr roh, Ballhandling, all diese Sachen. Er ist auch ein Tweener im negativen Sinne, sag ich mal, weil er auf der einen Seite für einen Power Forward oder beziehungsweise für einen Big Man hat er nicht die Kraft, nicht die Muskelmasse, um sich in NBA durchzusetzen. Und für einen Flügelspieler wiederum fehlt ihm noch der konstante Wurf, das Ballhandling. Und da hat er zwar jetzt in den letzten Wochen bessere Leistungen gezeigt, der Wurf fällt viel, viel besser. Also da sind quasi alle Anlagen vorhanden, weshalb ich ihm auch mittlerweile definitiv einen Lottery-Pick in Ausschau stellen würde, so um die 10 herum, das hast du schon gut richtig genannt, einfach weil er ein sehr vielversprechendes Talent ist. Er hat alle Anlagen da, gerade im Bereich der Physis, er hat eine Armspannweite von über 2,20 Meter, glaube ich, Körpergröße 2,7 Meter, 2,6 Meter, irgendwie so um den Dreh, kommt ein bisschen Kevin Durant-like daher von der Statur. Also das ist schon so eine Erscheinung, ist halt nicht alltäglich bei der NBA-Draft auch. Und deshalb sind viele NBA-Teams bestimmt hinter ihm her, die so um den 10 bis 14 herum picken dürfen, falls er bis dahin dann noch vorhanden ist bei der NBA-Draft und keine andere Mannschaft sich vorher schon für ihn entscheidet.
Okay. Hast du da sonst noch einen Prospekt bei UCLA? Das Problem ist, ich bin jetzt auch jemand, der UCLA zweimal gesehen hat. Und einmal war das Spiel gegen Kentucky. Das war natürlich schwierig. Zum anderen meine ich, war das gegen Oregon, als Norman Powell einen sehr, sehr krassen Move gezeigt hat und irgendwie von der Dreierlinie durch die Beine zum Korb gezogen. Und ihn habe ich jetzt auch öfters mal in Mockdrafts gelesen. Also ist auch ein Guard, der, ja, ich kann jetzt noch nicht so richtig erklären, warum einige Mockdrafts ihn in der ersten Runde sogar haben, aber denkst du, er ist so ein Erstrundentalent, er könnte eins sein?
Würde ich definitiv verneinen. Okay. Einfach aus dem Grund, weil da fehlen mir die herausragenden Fähigkeiten. Also irgendetwas müsste Paul, der auch schon älter ist, irgendwas müsste ihn so besonders machen, dass NBA-Mannschaften oder dass ich an der Stelle einer NBA-Mannschaft sagen würde, yo, den ziehe ich definitiv schon in der ersten Runde. Mhm. Spielertypen wie ihn sind hart gesagt nichts Besonderes. Ja. So, verstehst du, was ich meine? Klar, also ihm fehlen einfach so diese besonderen Fähigkeiten. Alles, was er hat, ist auf einem guten Niveau. Er kann dribbeln, er kann kreieren, er kann scoren, aber das ist alles nur irgendwie auf dem College-Niveau gut, ist sehr gut teilweise auch, je nach Leistung, ist auch sehr inkonstant, aber für das NBA-Niveau, da sehe ich halt nichts, was ihn auszeichnet, warum er jemals bei einer NBA-Mannschaft irgendwie über den 10., 11. Mann hinauskommen sollte in der Rotation. Ja. Also schon vielleicht ein NBA-Borderline-Spieler, aber definitiv kein Erstrunden-Pick, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ja das, was ich meinte. Ich habe diese Aktion gesehen und habe das zu Tode gefeiert. Und dann habe ich ab und zu nochmal reingeguckt und dann dachte ich mir so, ja, okay.
Er hat seine Momente, genau.
Ja, er hat seine Momente, aber wie gesagt, als ich mich jetzt auch auf den Pod ein bisschen vorbereitet habe und ja, ich meine, wie sinnvoll Mockdrafts sind und wie sinnvoll eben nicht, da hat auch jeder so seine eigene Meinung drüber, aber ihn habe ich da ein, zweimal gelesen und war da ja relativ überrascht von. Wen haben wir vergessen an
Ja, wir haben
NBA-Talenten?
Favoriten vergessen. Sogar die Mannschaft, die ich bis ins Finale getippt habe, glaube ich, in meinem Bracket, nämlich Iowa State. Die habe ich jetzt gerade übersehen, als ich nochmal das Bracket durchgegangen bin. Genau. Iowa State letztes Jahr schon weitergekommen, bis dann halt George Niang sich verletzt hat am Fuß. Auch ähnlich wie Gonzaga, eine absolut grandiose Offensivmannschaft. Von den 5 Startern treffen 4 über 39% ihrer Dreier, also Spacing en masse. Dazu hat man mit McKay einen Freshman auf der 5, der zwar jetzt nicht der größte ist, aber ähnlich wie Montrezl Harrell bei Louisville über Energie kommt. Er ist ein guter Rim Protector, er blockt viele Würfe. Ja, und halt auch eine sehr erfahrene Mannschaft dann eben, die sich über die Offensive definiert. Da lässt Head Coach Fred Hoiberg wirklich ein sehr gutes System spielen, was halt viel, ähnlich wie schon halt gesagt, Gonzaga, Villanova, viel den Ball durch die Reihen laufen lässt. Viele Aspekte von Motion Offense, Flex Offense sind da manchmal zu sehen. Das macht schon Spaß, Iowa State zuzuschauen. Und ich denke, dass sie nicht zuletzt auch über den Big 12-Titel, den sie geholt haben, die ebenfalls also Tournament-Titel, ebenfalls ein Zeichen davon, wie stark sie sind, nämlich vor Kansas, vor Texas, wen vergesse ich jetzt noch aus der Big 12? Ja, es fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall halt ist die Big 12 eine auch der ausgeglichensten, stärksten Conferences in diesem Jahr gewesen. Und da konnten sie sich halt auch im Turnier nachher noch durchsetzen, sich Turniertitel sichern. Und das ist halt immer ein Zeichen dafür, gerade wenn sich Mannschaften Turniertitel am Ende der Saison sichern, dass sie ins Laufen kommen, dass sie es gefunden haben. Und deshalb würde ich Iowa State auf jeden Fall als einen der Top-Aspiranten auf Final Four-Einzug sehen. Sie würden halt schon in der Elite Eight auf Gonzaga treffen. Und wenn das tatsächlich kommen sollte, ja, das wäre quasi so mein Traumspiel, was ich mir wünschen würde. Das wird wirklich Offensivbasketball nahe der Perfektion auf dem College-Niveau geben. Da wäre ich sehr gespannt drauf.
Ja, ist richtig. Also ich habe das heute schon mal gelesen, dass Iowa State, ich habe wenig bis gar nichts von denen gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber auf dem Papier klingt das definitiv ziemlich geil. Und Niang ist auch so ein Spieler, den man sich, glaube ich, dann durchaus auch mal angucken kann.
Ja, definitiv.
Ja. Aber an NBA-Prospects haben wir, glaube ich, sogar die unwahrscheinlich sind, teilweise erwähnt.
Ja, genau. Also Gonzaga und Iowa State zeichnen sich eben dann durch Teambasketball aus, durch Spieler, die auf dem College-Niveau überragen können, aber eben jetzt nicht irgendwie dieses krasse NBA-Potenzial besitzen. Da sehe ich bei Gonzaga, Sabonis ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Prospekt, aber da würde ich auch sagen, dass er wahrscheinlich noch zurückkehrt für nächste Saison und dann aber definitiv ein Lottery-Pick ist. Kevin Pangos ist halt, den ich schon angesprochen habe, den Point Guard von Gonzaga, ist halt so dieser klassische College-Point Guard, der keine überragende Athletik hat, aber perfekt das Spiel verstanden hat, einen super sicheren Schuss von draußen hat. Das sind halt alles die Aspekte, die ich immer für Aufbauspieler auf dem College-Niveau für sehr wichtig erachte, die ihnen aber zeitgleich dann irgendwo im Weg stehen, nämlich die fehlende Athletik dann, wenn es darum geht, in die NBA zu kommen. Und daher würde ich sagen, sind halt Mannschaften wie Iowa State und Gonzaga Top-College-Teams, die aber nicht unbedingt über dieses krasse NBA-Potenzial oder Talent verfügen.
Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Region, in die vorletzte, die auch mit ja, einigen Namen gespickt sein dürfte. Und zwar in die Western oder in den Westen. Da haben wir an 1 die Wisconsin Badgers, die ja auch einen College-Superstar in ihren eigenen Reihen haben. Ich glaube, so kann man ihn schon nennen. Frank the Tank Kaminsky, um jetzt auch mal direkt schon mal auf die Prospects eventuell einzugehen. Ja, aber auch generell in der Western Region haben wir auch den von dir angesprochenen Superstar D'Angelo Russell bei Ohio State. Dann haben wir Arizona, die ziemlich sicher auch ein oder zwei Spieler in die NBA schicken dürften in der kommenden Saison. Wahrscheinlich auch einen auf jeden Fall in der ersten Runde. Und ja, da ist einiges drin, würde ich sagen. Wie sind so die Favoriten im Westen oder wer sind sie da deiner Meinung nach? Also Wisconsin, glaube ich, die als Number One Seed und mit der Leistung, die sie auch gezeigt haben, glaube ich, sind wir uns einig, dass die eigentlich den Favoriten oder einen der Favoritentitel innehaben dürften.
Ja,
Oder?
definitiv. Also in der West Region ist es so, dass man dazu neigen würde, Wisconsin durchzutippen schon bis ins Finale.
Ja.
Und das ist auch ehrlich gesagt ist schwierig, da irgendwie was anderes zu finden, wo man irgendwie da noch ein Upset sehen könnte auf dem Weg bis ins Final Four. Es ist nämlich dann alles, würde ich sagen, liegt dann im Finale, wenn Arizona durchkommt, dann hätte man nämlich die Revanche von letztem Jahr, beziehungsweise die Partie, die es auch letztes Jahr schon gab in dem in der Elite Eight, nämlich Arizona Wildcats gegen Wisconsin Badgers. Letztes Jahr hat sich Wisconsin mit einem Punkt durchgesetzt. Ja, und darauf fieber ich quasi auch hin. Ich hoffe, dass beide Top-Teams ihrer Favoritenstellung gerecht werden, bis halt in die Elite Eight, also in das Regional-Finale einziehen im Westen. Und dass wir dann eben dieses Spiel sehen würden, Wisconsin gegen Arizona. Du hast ja schon angesprochen, bei Wisconsin überragt Frank Kaminsky in seinem letzten College-Jahr. Ähnlich wie der vorhin schon von mir auch angesprochene Doug McDermott, ist ja eben dieser Spielertyp 4 Jahre am College. Progression in seinem Spiel Jahr für Jahr zu sehen gewesen und dies ja einfach auch in allen Facetten überragend für einen Big Man. Er passt, er war früher Aufbauspieler, das sieht man noch, seine Grundausbildung, sag ich mal, im Bereich Basketball ist hervorragend. Er kann den Ball dribbeln, er kann perfekt den Ball weiterpassen, er sieht den freien Mann, hat eine super Court Vision aus dem Low Post, High Post heraus. Ja, in der Offensive dreht sich dann alles halt um Frank Kaminsky. Wobei halt die Wisconsin Badgers ähnlich auch wie die anderen Top-Offensiv-Teams breit gefächert sind. Man hat noch Sam Decker zum Beispiel, einen Flügelspieler, der zwar auch dieses Jahr sehr inkonstant war, aber sich hinten raus jetzt auch wieder noch gefangen hat, gute Leistung gezeigt hat. Dann hat man ein gutes Guard-Play mit Bronson König, der den verletzten Trevon Jackson ersetzt. Das ist alles schon wirklich sehr gut. Sie werden ja öfters mal auch aufgrund der Art ihres Team-Basketballs, nicht genau in der Umsetzung, aber aufgrund der Art, wie sie die Team-Basketball spielen, mit den San Antonio Spurs verglichen, eben weil sie so erfolgreich sind, weil immer der Extra-Pass noch gesucht wird in der Offensive. Und das ist auch der Grund, warum sie die effizienteste Offensive in der ganzen NCAA stellen, weil nichts erzwungen wird. Das ganze
Genau, ja.
Offensivspiel wirkt halt sehr flüssig bei Wisconsin. Und deshalb sind sie ein absolut legitimer Kandidat für Final Four oder zumindest mindestens halt bis zum Finale der West Region. Ja, dann Arizona hast du ja schon angesprochen. Eine der besten Verteidigungen des Landes, physisch überragend, gute Länge. Ja, da ist halt schon das Problem, man würde in der Third Round, also in der zweiten Turnierrunde, wenn man sich am Anfang durchsetzt gegen Texas Southern, würde man schon auf den Sieger zwischen VCU und Ohio State spielen.
Ja.
Und da kann man ja auch nicht genau einschätzen, was kommt, wenn bei Ohio State, wenn die weiterkommen sollten und D'Angelo Russell dreht völlig durch und schießt die aus der Halle oder weiß ich nicht was, so, dann könnte Arizona da schon stolpern. VCU wiederum mit ihrer wahnwitzigen Verteidigung, wo 40 Minuten Full-Court-Pressure gespielt wird, wenn sie da irgendwie Arizona zur Verzweiflung bringen, dann wäre auch schon ein frühes Aus möglich. Aber generell würde ich schon sagen, dass Arizona auch der Favorit auf den Einzug in das Westfinale sein sollte. Einfach auch, weil du hast ja gerade schon die NBA-Talente angesprochen. Man hatte auf dem Flügel einen Stanley Johnson, der vielleicht offensiv mehr machen muss jetzt schon als Freshman, als für ihn zuträglich wäre. Einfach weil bei Arizona dieser offensive, also der Go-To-Guy fehlt. Man hat mit TJ McConnell einen sehr guten Point Guard, auch Senior Point Guard, ähnlich wie Kevin Pangos, halt jemand, der in seinem letzten College-Jahr ist, der das Spiel verstanden hat, aber halt auch nicht irgendwie so dieses NBA-Talent besitzt. Dann hat man mit Brandon Ashley und Kaleb Tarczewski hat man noch Frontcourt, zwei überragende Spieler, die sehr physisch sind. Also da stimmt auch vieles bei Arizona, muss ich sagen. Nur, ich habe auch schon Spiele gesehen, da war das alles gerade offensiv, wenn TJ McConnell irgendwie unten saß, auf der Bank saß, wirkte das alles ein bisschen unbeholfen. Man hat zwei gute Flügelstopper, die hinten dicht machen, mit Stanley Johnson und Rondae Hollis-Jefferson. Aber gerade auch Hollis-Jefferson zum Beispiel keinen Dreierschütze, da fehlt es dann auch wieder vorne. Das ist bei Arizona ein bisschen, da fehlt mir diese Qualitätsausgleich zwischen Defense und Offense. Der geht mir da teilweise ein bisschen ab, weshalb ich sie nicht vor Wisconsin sehen würde in einem möglichen West Region Finale.
Aber ich will das auch definitiv sehen. Du hast es ja auch angesprochen, letztes Jahr, da haben die sich ja schon mal getroffen und Revanche-Spiele sind ja in der Regel dann doch schon mit ordentlich Pfeffer gespickt und von daher, das würde ich definitiv gerne sehen. generell auch so jetzt diesen Geheimfavoriten hast du ja auch jetzt schon fast, oder hast du gesagt, also Ohio State bzw. VCU, das sind beides Teams, die eventuell dann wirklich in in die Sweet 16 kommen könnten, wenn es gut läuft gegen Arizona. Aber würdest du dich jetzt auf einen festlegen wollen, auf einen wirklichen Geheimfavoriten, der jetzt eher am unteren Ende des Seedings ist, also sprich Ohio State an 10 oder Oklahoma State an 9? Wie würdest du da irgendwie jemanden ausmachen wollen?
Ja, also ich glaube, wenn wir uns die unteren Seeding-Plätze anschauen jetzt in der West Region, dann fällt Ohio State schon auf, weil halt 10 extrem tief wirkt. Sie spielen in der Big Ten Conference, die dieses Jahr zwar ein bisschen geschwächelt hat, aber trotzdem noch sehr ausgeglichen, gut besetzt ist von den Mannschaften. Da konnten sie paar gute Siege einholen. Man hat halt mit D'Angelo Russell eben diesen einen Superstar, auch wenn er Freshman ist, ist er trotzdem schon auf dem College-Niveau ein absolut überragender Spieler. Und das sind halt die Spielertypen, die manchmal dafür sorgen, dass in dem Turnier ein Run entsteht, der sich dann irgendwie verselbstständigt. So, man hat es schon gesehen bei Shabazz Napier. UConn hatte auch keiner letztes Jahr auf der Rechnung gehabt. Und Shabazz Napier hat die Mannschaft halt dann bis zum Titel getragen mit seinen Leistungen. So, und das wäre auch bei D'Angelo Russell möglich. Genauso aber wiederum, wenn er direkt im ersten Spiel gegen VCU eine Off-Night erlebt, wenn VCU es schafft, so viel Druck auf ihn als Ballhändler auszuüben, dass sich gar kein Spielfluss bei Ohio State entwickeln kann, dann wäre natürlich auch schon direkt ein Erstrundenaus möglich bei Ohio State. Da ist dann viel möglich. Ansonsten, wenn ich mir das Bracket anschaue, sticht da jetzt keine Mannschaft wirklich heraus, wie ich sagen würde, so, ja, die könnte man 2 Runden weiter tippen sogar. Man hat Georgia State, wo auch ein NBA-Prospekt spielt, nämlich RJ Hunter, einer der besten Scorer der Nation. Aber da hängt halt auch viel ab. Ähnlich wie bei Ohio State ist dann, und D'Angelo Russell kommt es dann auch bei Georgia State drauf an, wie heiß RJ Hunter sein kann, wie weit er sie ballern kann. Direkt in der ersten Runde gegen Baylor ist ein richtig unangenehmer Gegner, weil Baylor eine Mannschaft ist, denen ich auch viel zutrauen kann, theoretisch auch gegen Arizona zu bestehen, eben weil man im Frontcourt mit Rico Gathers den besten Rebounder der Nation hat. Das ist quasi eine Art Wrestler, Footballspieler getarnt als Basketballer, so ein Muskelpaket, der unter den Körben aufräumt. Das ist Wahnsinn. Das ist auch wirklich interessant, sich anzuschauen. Da sollten alle einschalten, weil das Spiel auch, glaube ich, am Donnerstag schon recht früh, so um 9, 19 Uhr oder so, meine ich, wäre das. Da kann man ruhig mal einschalten, wenn man dann eben sieht, RJ Hunter, einer der Topscorer der Nation, ob er es schafft, sein Team gegen Baylor zum Überraschungssieg, zum überraschenden Upset zu führen. Und ansonsten Baylor halt auch eine ausgeglichene Offensivmannschaft mit vielen Schützen draußen, mit ein bisschen Inside-Outside-Scoring, guten Verhältnis. So, das ist dann auch ganz interessant. Da muss man mal schauen, ob Georgia State da bestehen kann. Falls ja, dann würde ich ihnen sogar zutrauen, auch danach noch die nächste Runde zu überstehen.
Cool. An NBA Prospects haben wir jetzt schon über ein paar gesprochen. Wie sieht es denn aus bei Arkansas? Die sind an 5 gerankt und in Mocks taucht jetzt auch immer häufiger der Name Bobby Portis auf. Ist ein Sophomore bei Arkansas. Also glaubst du, dass er den Sprung in die NBA schaffen wird, schaffen kann, schaffen muss? Also,
Ja, schwierig. Ich denke, also ja, wir werden ihn auf jeden Fall in der NBA sehen. Wenn wir jetzt aber darüber reden, wie von welcher Dauer sein NBA-Karriere ist oder wie sie genau aussieht, da tue ich mir noch schwer dabei. Er ist ein interessanter Spieler, weil er für einen Frontcourt-Spieler ein interessantes Talentpaket besitzt. Er kann sowohl bis raus zur Dreierlinie gehen, er kann aus der Mitteldistanz schießen, er ist aber auch athletisch, er kann auch mit viel Energie zum Korb ziehen, hat eine gute Länge. Also er bringt eigentlich sehr viel mit, wo man denken wird, so dass er auch auf dem nächsten Level bestehen könnte. Aber ich tue mir manchmal schwer, weil ich bei den Razorbacks, also bei Arkansas, man hat da ein Spielsystem, was auf Tempo ausgelegt ist. Man versucht gar nicht erstmal irgendwelche Set-Plays in der Halbfeldoffensive zu kommen. Man versucht immer Tempo zu gehen. Und dadurch wird halt auch viel beschönigt in einem Spiel. Wenn du weißt, was ich
Ja,
meine.
klar, das sieht man in
Man
der
kann
NBA
nicht.
ja manchmal auch, klar.
Genau, man kann. Also, vielleicht kommt ihm da ja auch dann das NBA-Spiel teilweise entgegen, wenn es ein bisschen schneller mehr Transition-Offense gibt. Da hat er dann durchaus seine guten Momente schon gehabt in diesem Jahr, wo ich mir auch gedacht habe: Wow, also, das ist definitiv ein Mann für die NBA. Also, ich würde ihm bis jetzt das Talent bescheinigen, zum Rollenspieler, der von der Bank kommt, der Energie bringt, der in der Offensive vielseitig sein kann. Also da sehe ich ihn schon in
Okay.
diesem Bereich.
Gut. Ja, Die NBA Prospects. Hast du noch einen in der West Region, den man auf dem Zettel haben sollte? Also, wir haben jetzt über die beiden Arizona-Jungs gesprochen, über Frank Kaminsky, Sam Decker und D'Angelo Russell natürlich. Wen haben wir vergessen? Haben wir einen vergessen?
Ja, man kann natürlich noch über North Carolina reden, die an
Ja.
4 gesetzt sind. Die haben auch eine sehr durchwachsene Saison für ihre Verhältnisse gespielt. Sehr athletische Truppe mit mehreren Jungs, die im Bereich von mittlerer oder Ende erste Runde, Anfang zweite Runde Stand jetzt für mich wären. Leute wie Marcus Page, der Aufbauspieler, der hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist in diesem Jahr. Man hat JP Tokoto, sehr interessanter Spieler für mich, dem sehe ich sehr gerne zu, weil er halt ein sehr athletischer Spieler auf dem Flügel ist, der aber zeitgleich auch ein gutes Spielverständnis hat, der Spiel schnell macht, der den Ball gut weitergibt, der den Wurf einigermaßen konstant trifft zurzeit. Das ist dann für mich auch schon mittlerweile ein Prospect, den ich in der NBA sehen möchte. Dann hat man noch verschiedene Freshmen, zum Beispiel Justin Jackson, der dieses Jahr kam, der auch schon seine Momente definitiv hatte, ein sehr athletischer Spieler. Mit auch noch etwas wackeligen Wurf. Also irgendwie North Carolina, man hat mehrere Jungs, wo man sagen wird, ja, Talent ist da, aber bis jetzt immer wieder Durchhänger und ja, das wäre auch für mich interessant zu sehen, wie sie in dem Tournament jetzt agieren. Man hat in der ersten Runde Harvard, da ist auch zwischen souverän weiterkommen und Upset vieles möglich. Ich denke, dass sie schon weiterkommen können und danach würde man gegen Arkansas oder Wofford spielen. Also das sind schon günstige Mannschaften für North Carolina, weil wenn man es schafft, gerade gegen Arkansas, die das Spiel selber auch schnell machen wollen, wenn man da dann die Athletik ausspielen kann, dann könnte man weit kommen, dann können wir uns auch ein besseres Bild machen von den Jungs, eben von Marcus Page, Bryce Johnson, Kenny Meeks. Also es gibt mehrere Leute, die für die NBA in Frage kommen, aber denen halt auch so dieses Top-Potenzial fehlt, sag ich mal, was man als Lottery-Pick haben sollte.
Okay. Ja, dann fehlt jetzt die Kirsche auf der Sahnehaube noch, die Midwest. Ja, da spielt ein Team, das uns, oder mich zumindest, ich denke mal dich auch, falls du gepflegten Defensivbasketball ganz gerne siehst, schon von Anfang an relativ ja, begeistert hat, absolut. Also es ist die bisher noch ungeschlagenen Kentucky Wildcats, die ja im Grunde auch der große Favorit auf den Titel sind in diesem Jahr. Ja, gibt es überhaupt ein Team in der Midwest, die Kentucky stoppen kann? Oder das Kentucky stoppen kann?
Also bis zur Elite 8, also bis zu diesem Midwest Region Finale, nein, das sehe ich nicht. Also da, man kann natürlich jetzt nicht irgendwie einplanen, wenn, weiß ich nicht, wenn sich Karl Anthony Towns verletzt, Devin Booker sich die Hand bricht oder wenn alles mögliche zusammenkommt, so, dann könnte vielleicht auch schon, wenn ganz schlecht läuft, gibt natürlich dann immer Minimalchancen für Mannschaften wie Purdue dann. In der zweiten Runde, wenn sie weiterkommen sollten, die mit AJ Hammonson einen sehr, sehr guten Frontcourt-Spieler haben. Dann aber kommt man da weiter, hätte man in der nächsten Runde wahrscheinlich Maryland oder West Virginia, weil West Virginia wahrscheinlich wird es Maryland werden, auch eine Mannschaft, die Kentucky nicht wirklich gefährlich werden kann, sondern sind wir schon im Finale jetzt bei der Midwest Region. Und da gibt es natürlich dann schon ein paar Mannschaften, die zumindest gefährlich werden können. Wenn es gut läuft, man hat Texas noch im unteren Bracket-Teil der Midwest Region. Ich glaube zwar nicht, dass sie so weit kommen, aber sollte alles perfekt laufen, sollten sie so weit kommen, dann hätten sie zumindest einen Frontcourt, der Kentucky ebenbürtig ist. Man hat auch viele Seven-Footer, die den Ring sehr gut beschützen können. Keine Mannschaft blockt mehr Würfe als Texas. Aber da wiederum mangelt es dann am Guard-Play. Man hat zwar Isaiah Taylor, der viel macht, der Aufbauspieler von Texas, aber in der Offensive ist man da irgendwie viel zu ungefährlich. Da mangelt es auch wirklich an Scoring-Potenzial unter dem Korb, einfach weil man zu selten die Big Men findet. Und da glaube ich, dann hätte Kentucky auch hinten raus keine Probleme. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch von den Top-Teams Notre Dame und Kansas übrig für Kentucky. Beides Mannschaften, die für Kentucky ehrlich gesagt ein gutes Matchup wären. Notre Dame die beste Offensive des Landes, jetzt vom Offensivrating her. Aber einfach viel zu dünn besetzt im Frontcourt, um da eben Kentucky beizukommen. Und Towns und Cowley Stein, Dakari Johnson, Marcus Lee, die ganzen Big Men von Kentucky würden sich freuen, wenn sie gegen Notre Dame spielen, weil die mit Zach August nur einen Spieler haben, einen Frontcourt-Spieler, der annähernd da mithalten könnte von der Größe, aber ist auch noch nicht mal ein 7-Footer, ich glaube, es ist 6'10". Und ja, da müsste Notre Dame komplett heiß laufen vom Flügel, die Shooter müssten alles treffen. Grant, der Top-Playmaker bei Notre Dame, der Star der Mannschaft, müsste das Spiel seines Lebens machen, müsste so viele Löcher reißen in die Verteidigung von Kentucky, damit die Schützen genügend Platz hätten. Also da müsste auch alles zusammenkommen. Die müssten den besten Offensiv-Output der Saison stellen, damit sie Kentucky beikommen könnten. Das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Bei Kansas ist der Frontcourt auch zu dünn. Ellis ist angeschlagen, der Starspieler im Frontcourt. Und Kelly Oubre, der Lottery-Pick von Kansas, der auch durchwachsene Saison, wenig Einsatzzeit am Anfang gehabt. Jetzt ist er gekommen, wurde von Bill Self, dem Headcoach von Kansas, mehr eingesetzt. Aber da sehe ich auch Kentucky eindeutig vorne. Also ich glaube nicht, dass in der Midwest Region kein Matchup gibt, wo ich sagen würde, dass sie Kentucky schlagen könnten.
Okay. Grant war übrigens der, in Anführungsstrichen, Point Guard, auf den ich eben noch hinaus wollte, als wir über Dunn geredet haben.
Okay.
Grant oder Dunn? Für dich wahrscheinlich als Freund auch des großen Alfred Paytons. Was würdest du denn sagen? Wer ist denn nach dieser D'Angelo Russell, Moody-Geschichte, die sich ja in der Top 5 wahrscheinlich irgendwo wiederfinden werden, der nächste Aufbauspieler, den man da sich anlachen sollte?
Genau, also wir können schon davon sprechen, wenn es nichts Überraschendes in der Draft Night passiert, dass einer von den beiden Spielern kommt. Danach hätte man auch Caris LeVert, der verletzte Combo Guard von Michigan, der vielleicht bei der Draft dabei ist, oder DeLon Wright von Utah, den wir schon angesprochen hatten. Aber die beiden sehe ich definitiv hinter Dunn und Grant. Ja, und es ist halt bei Grant das Problem, er ist schon in seinem fünften Jahr im College. Normalerweise sind ja 4 erlaubt, aber man kann ein Jahr aussetzen, das ist das sogenannte Redshirt hier. Und das hat er gemacht, deshalb er ist schon 22, 23. Er ist körperlich total überlegen, gerade auch den anderen Aufbauspieler, weil er ein sehr bulliger Typ ist, sehr stämmiger Typ, aber auch mit gutem Antritt. Und da werden vielleicht auch ein paar Statistiken ein bisschen beschönigt von ihm, dadurch, dass an Konkurrenz etwas mangelt auf der Position für ihn.
Okay.
Da würde ich dann doch Chris Dunn, den jüngeren Chris Dunn, vorziehen, wobei Grant absolut auch seine Vorzüge hat. Er versteht es wie kaum ein anderer College Guard, in die Zone zu ziehen und dann per Kick-Out-Pass seine Schützen zu bedienen. Also das macht er wirklich vorzüglich. Und ja, nichtsdestotrotz würde ich mit Chris Dunn gehen. Einfach, obwohl Grant auch ein guter Verteidiger ist, sehe ich irgendwie dieses Two-Way-Potenzial noch mehr bei Chris Dunn.
Okay. Ja, Kentucky. ja, es ist
Wo fangen wir da
Wahnsinn.
An?
Wo fangen wir da an? Vielleicht könnten wir ja mal ein Over-Under machen, wie viel Kentucky Wildcats über die Draft in die NBA kommen. Also ich würde da schon fast die Zahl bei, weiß ich nicht, 5,5 oder so ansetzen, weil ich weiß nicht, wie viel Spieler dieses Teams, wenn alles normal läuft und auch sich alle anmelden, wie viele da nicht in die NBA kommen werden. Also es ist, du hast da die meisten im Grunde schon angesprochen, die sind so tief im Grunde, gerade im Frontcourt auch, und ich weiß da gar nicht, wo da der Stolperstein für die Wildcats liegen könnte, wenn ich ehrlich sein soll. Also es ist schwierig, da im Moment was zu finden. Ja, was würdest du denn sagen? Also Karl Anthony Towns wird definitiv, denke ich mal, sich zur Draft anmelden, da er auch für viele mindestens ein Top-3-Pick ist oder in vielen Mock-Drafts in der Top 3 drin ist. Bei Cauley Stein haben wir ja auch im Vorfeld schon drüber geredet, wird sich womöglich auch anmelden. Von ihm bist du aber nicht so überzeugt, oder?
Also wenn wir jetzt mit Towns kurz anfangen, Towns ist mittlerweile legitimer Kandidat für die Diskussion Okafor oder Towns. Also mittlerweile würde ich auch so weit gehen, dass man darüber reden kann. Am Anfang war Okafor für mich noch meilenweit entfernt, einfach auch, weil Towns gar nicht die Einsatzzeit in Kentucky bekommen hat, die er bräuchte, um sich so zu präsentieren. Mittlerweile lässt Calipari ihn mehr spielen, vor allem er kriegt mehr Touches vorne Offensive, darf offensiv sich mehr zeigen, zeigt, dass er sehr gut mit dem Rücken zum Korb noch spielen kann, kurze Hookshots mit links, mit rechts, beidhändig abschließen am Korb, das sieht alles schon sehr gut aus, und das hat mir am Anfang der Saison etwas gefehlt. Ich wusste, oder man konnte schon früh sehen, dass er ein wahnsinnig guter Defensivspieler ist, der es einfach gut versteht, das Pick-and-Roll zu verteidigen, der aber auch ein guter Help-Defender ist, der viel blockt. Und das war alles schon deutlich zu erkennen, aber jetzt kommt noch hinzu, dass man auch sieht, dass er offensiv auch absolut gutes Potenzial besitzt. Und das macht ihn halt auch gefährlich für Okafor jetzt in der Diskussion, weil Okafor vielleicht der etwas versiertere Offensivspieler ist, gerade im Low Post. Aber Okafor hat halt seine deutlichen Schwächen in der Verteidigung. Das Pick and Roll, die Pick and Roll Defense ist weiterhin katastrophal von ihm. Er steht so auf dem verlorenen Posten. Da würde ich schon mittlerweile sagen, dass man darüber diskutieren kann, ob man Towns oder Okafor nehmen sollte. Mhm. Hätte ich auch nicht am Anfang der Saison gedacht. Da war für mich Okafor klar Nummer 1. Aber jetzt mittlerweile, je nachdem, welches Team pickt an Nummer 1, kann man auch über Karl-Anthony Towns nachdenken. Mhm. Kommen wir zu Willie Cauley-Stein, den du angesprochen hattest. Ja, das Problem bei Cauley-Stein, was ich habe, ist einfach, dass ich meiner Meinung nach gut erkenne, was er für ein Spieler ist und was er auch in der NBA für ein Spieler sein wird. Er ist auf dem College jetzt zurzeit, für die Leute, die ihn noch nicht viel gesehen haben oder noch nichts gesehen haben, kann man ihn sehr gut vergleichen mit Tyson Chandler anno 2011, Dallas Mavericks. Mhm. Er ist dieser absolute Defensivanker, obwohl die Kentucky Wildcats generell ein gutes Defensivteam sind, ist er nochmal dieser absolut überragende Spieler, der einfach auch Point Guards bei Pick and Rolls noch gut verteidigen kann. Bei jeder Form der Pick and Roll Defense kann er das machen und überragender Blocker, der nicht viele Fouls auch braucht, um irgendwie effektiv zu sein. Also er haut sich selten irgendwie falsch mit dem Körper bei der Verteidigung rein. Sehr cleverer Verteidiger, sehr athletischer Verteidiger. Das ist alles überragend. Nur in der Offensive weiß man auch ganz genau, er lebt von Durchsteckern, Alley-Hoop anspielen. So, die Freiwürfe sind so lala, kommen dieses Jahr ein bisschen besser, also trifft die hochprozentiger. Aber das ist auch alles nur marginal vorhanden. Deshalb wissen wir, dass er ein guter NBA-Verteidiger wird auch für 5, vielleicht sogar sehr guter, muss man schauen, wie er sich noch entwickelt, aber das Potenzial, was er bräuchte, um irgendwie meiner Meinung nach ein Top 5, Top 7 Pick zu sein, da müsste offensiv viel mehr erkennbar sein, gerade auch in seinem Alter. Er hat schon einen großen Schritt in der Entwicklung genommen, er ist in seinem dritten Jahr auf dem College und deshalb würde ich ihn auf keinen Fall, wie jetzt bei Draft Express auch war, zwischendurch mal auf 3 oder 5 oder 7. Das ist für mich alles mittlerweile schon zu hoch angesetzt. Ich würde ihn so 8, 9, 10, so da irgendwo in der Abteilung kann man ihn nehmen. Wenn man der Ansicht ist, dass man einen Top-10-Pick in der Region für einen kommenden Rollenspieler, weil mehr dürfte er nie werden, verschwenden will. Okay. In Anführungszeichen verschwenden.
Gut, also da waren jetzt schon mal zwei Big Men, die ziemlich sicher auch in der Top-10 gepickt werden. Bei Anthony Towns hast du ja schon gesagt, dass es da durchaus, dass man da durchaus diskutieren kann. Wie sieht's sonst noch bei Kentucky aus? Also du hast, glaube ich, Devin Booker auch schon angesprochen.
Ja, genau.
Auch Devin er Booker. Dürfte ja,
ja, genau,
wenn er sich zum Draft anmeldet, reinkommen.
Ja, definitiv, weil Devin Booker auch einfach einer der besten Schützen in dieser Draft ist. Er ist, da kann man streiten, ob er in der NBA, welche Position er genau bekleidet, kommt eher auf Offensivsystem an. Er ist halt jemand, den ich eher lieber off-guard sehen würde als auf dem Flügel, also hauptsächlich auf dem Flügel. Wenn er ein besseres Ballhandling hat, oder wenn man sieht halt auch nicht viel von ihm, weil er in Kentucky eine klare Rolle hat, die er auch ausfüllen muss, damit das Offensivsystem funktioniert von Coach Calipari, nämlich der Off-Ball-Gefahr, der für den Dreier sorgt, der das Spielfeld breit macht. Und deshalb sieht man nicht immer genau, wie gut er auch in Sachen Ballhandling ist. Da habe ich ein paar Aktionen im Kopf, wo ich denke, so ja, das sah schon sehr gut aus, gerade auch, wenn es darum geht, in der Transition Offense erfolgreich zu sein, Spiel schnell zu machen, Athletik ist auch vorhanden, also da muss man schauen. Ich würde ihn vielleicht so, ich habe irgendwo mal gelesen, Klay Thompson, aber das ist viel zu hoch angesetzt, gerade jetzt, wo auch Klay Thompson diese Wahnsinnssaison spielt. Verteidigung ist auch okay bei Devin Booker, da wird auch in dem Kentucky-Defensivsystem viel beschönigt von ihm. Also es ist so ein schwieriger Pick. Ich würde ihn vielleicht so um 14 sehen, einfach weil er offensiv ein begnadeter Schütze ist.
Okay. Das waren jetzt, glaube ich, so die offensichtlichen, die auch in der ersten Runde über den Tisch gehen könnten.
Ja, Trey Lyles würde ich jetzt noch vielleicht
auch
nennen.
Noch, okay.
Auch gerade, weil ich ihn sehr interessant finde. Er spielt bei Kentucky oftmals auf dem Flügel. Obwohl er von der Größe her
eher ein Big, ne?
Genau, absoluter Big, also ich glaube 2,8 oder sowas um den Dreh ist er. Und er hat halt auch so, ich habe bei Crossover Online, bei unserem Mockdraft, habe ich ihn als NBA-Vergleich mit Al Horford verglichen. Jetzt gar nicht darauf bezogen, wo sein Potenzial liegt, weil Al Horford ist All-Star, das möchte ich bei Trey Lyles auf keinen Fall irgendwie jetzt aufkommen lassen, die Diskussion. Nur von dem reinen Skillset eines Big Mans erinnert er mich manchmal an Al Horford, einfach auch, weil er aus dem aus dem High Post gut den Ball passen kann, sich gut bewegen kann. Er hat einen guten Wurf, der im Bereich der Dreierlinie etwas inkonstant ist, nicht gut fällt, aber aus der Mitteldistanz absolut vorhanden ist. Er kann trotz seiner begrenzten Athletik gut zum Korb ziehen, kann sich auch gut im Low Post bewegen, kann davon auch vom Low Post aus gut seine Mitspieler einbinden, so, das gefällt mir alles sehr gut. Und deshalb würde ich sagen, dass Trey Lyles für mich einer so dieser, ja, Dark Horses vielleicht in der NBA Draft ist, einfach weil er schon in Kentucky jetzt nicht viel gespielt hat als Freshman oder ein bisschen untergegangen ist, neben den anderen Top Prospects. Das wäre für mich dann ein Spieler, mit dem NBA-Mannschaften, wenn sie so im mittleren Bereich der ersten Runde ein gutes Risiko eingehen, wenn sie Trey Lyles picken könnten, ja. Picken würden.
Ich finde das ja auch, bei Kentucky ist das ja phänomenal schon fast, wie ich finde, dass es da anscheinend Charakter, oder dass die Spieler, die du auch angesprochen sind, hast, Freshmen teilweise sind, die eine große Zukunft haben werden, aber die einfach vom Charakter her so, ich sag jetzt mal, stark sind und nicht irgendwelche Spielzeitenansprüche stellen. Am Anfang der Saison haben wir ja auch ständig irgendwie dieses Platoon-System gelesen und so lange, bis es mir aus den Ohren rauskam. Also ich finde, was ich damit sagen will, ist einfach, da gibt es anscheinend keine charakterlichen Schwächen bei den eben angesprochenen Spielern, dass sie sagen, ey, ich möchte mehr Touches. Und das, finde ich, ist ja auch so eine Sache, die bei beim Draft zumindest eine kleine Rolle spielt. Also ich meine, nicht ohne Grund wurde Andre Drummond vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wo er gepickt worden ist, ich glaube nicht mal Top 5. Also das ist ja auch so, ja, irgendwie sowas. Also es ist eine Sache, die auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und ich glaube, da hat man bei den Kentucky-Jungs, über die wir da gerade gesprochen haben, auch schon mal noch zusätzliche Pluspunkte. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Definitiv. Das war aber ein Punkt, der vor der Saison, worüber viel gesprochen wurde, nämlich wie schafft es Calipari gerade im Frontcourt allen seinen Schützlingen die Minuten zu geben, die sie brauchen, sowohl um sich perspektivisch zu beweisen für die NBA, als auch erfolgreich zu sein jetzt. Und dass sie das so gut gemanagt bekommen mit den Minuten, das ist schon wirklich aller Achtung wert, spricht aber auch für den Charakter der Jungs, da hast du recht.
So, ich habe jetzt gezählt. Ich glaube, wir müssten jetzt bei 4 sein. 4 Kentucky-Spieler.
Genau, ja.
Wahrscheinlich. Ja, dann haben wir noch Zwillinge, die mit großem Hype ans College gekommen sind und letztes Jahr wahrscheinlich auch schon sich hätten zu Draft anmelden können und heute in der NBA oder in der D-League oder wo auch immer spielen könnten. Die Harrison Twins und da ist jetzt auch wieder, gerade Andrew Harrison taucht jetzt wieder so Ende erste Runde, Anfang zweite Runde, irgendwo sowas in einigen Mockdrafts auf. Glaubst du, dass zumindest er sich jetzt für die Draft anmelden wird? Oder bleibt er in Kentucky? Oder würde er überhaupt gepickt werden, dann jetzt auch so hoch, wie ich ihn gerade beschrieben habe?
Ja, das ist eine gute Frage, dass das Problem, in Anführungszeichen, ist, wenn sie sich nicht anmelden, dann sind sie nächstes Jahr schon in ihrem dritten Jahr und es verschwindet dann immer mehr, sag ich mal, so dieses altbekannte Potenzial, von NBA-Scouts immer reden, so. Ja. Dann weiß man schon ziemlich genau, was man von ihnen bekommt und das ist in ihrem Fall vielleicht negativ, weil man sieht, dass einfach die Löcher in ihrem Spiel sich nicht mehr mit der Zeit großartig verbessern. Aaron Harrison, der Shooter von den beiden, der ist einfach, habe ich ja schon im Vorfeld des Podcasts erzählt, der ist aus meiner Warte heraus, der einfach viel zu streaky, also viel zu inkonstant. Da kommen Spiele, wo er dann 6, 7 Dreier trifft, wechseln sich dann mit Spielen ab, wo er nur einen trifft, wo er schlechte Würfe auch nimmt, die nicht besonders gut herausgespielt worden sind, wo er besser nochmal weiterpassen sollte. Also er hat ein großes Problem bei seiner Wurfauswahl und da habe ich die Saison eigentlich einen Sprung nach vorne erwartet, aber besonders positiv ist die Entwicklung da nicht. Und bei Andrew Harrison, dem Aufbauspieler, dem Ballhändler, ja, da ist in letzter Zeit schon Fortschritte wieder erkennbar gewesen. Er trifft bessere Entscheidungen mit dem Ball in der Hand, wann er ziehen muss, wann er weiterpasst, wann er wirft und so weiter. Aber das ist alles nichts Besonderes, wo ich sagen würde, die gehören definitiv in die NBA. Ja. So davon, gerade auf deren Position, gibt es schon andere Spieler. Und das sind für mich dann mehr oder weniger Borderline-NBA-Spieler, D-League-Spieler. Also, nee, also wenn sie sich anmelden sollten jetzt nach dieser Saison, gerade wenn Kentucky jetzt den Titel gewinnt und dann gehen sie vielleicht nochmal ein bisschen Rückenwind in die Draft, aber die NBA-Scouts wissen auch ganz genau, das Spiel von denen wurde schon genau seziert, da ist nicht mehr viel Upside, so bestimmten Bereichen.
Okay.
Deshalb, also, ja, erst frühe Zweitrunden-Picks, später Erstrunden-Picks wahrscheinlich, wenn sie sich dieses Jahr anmelden. Und wie es dann nächstes Jahr aussieht, die Draft wird wahrscheinlich nicht ganz so tief sein. Ja, gut, vielleicht sind sie dann auch nochmal so im Bereich von später Erstrunde, mittlerer Erstrunde, aber also sowieso wirklich großartiges NBA-Potenzial, da gibt es andere Spieler in Kentucky, die da hervorstechen.
Okay. Ja, ich würde auch gerne, also ich habe das Spiel gegen Louisville habe ich jetzt gerade noch vor Augen und da kann ich mich an Tyler Ulis noch erinnern. Ihn mochte ich eigentlich ganz gerne oder mag ich immer noch ganz gerne. Ihm würde ich auch so ein bisschen mehr, seine Rolle würde ich gerne vergrößert da nochmal sehen. Also ich schaue ihn mir ganz gerne an. Von daher, ich hoffe einfach mal, dass da im Backcourt irgendwo auch mal was dann passiert bei den Wildcats. Was, okay, bei dem Frontcourt haben wir jetzt schon ziemlich viele rausgepickt. Glaubst du, noch ein Frontcourt-Spieler würde sich ja, anmelden und vielleicht in der zweiten Runde versuchen, sich durchzukämpfen?
Ja, definitiv. Also vielleicht sogar auch Ende erste Runde, das wäre dann Dakari Johnson, der jetzt auch halt nicht ganz viele Touches kriegt, wie er bräuchte, um sich zu präsentieren oder großartiger zu präsentieren. Stellt sich im Dienste der Mannschaft, wir haben den Charakter der Jungs schon angesprochen, spricht auch für ihn. Aber da ist auch viel Potenzial vorhanden, beziehungsweise es sind gute Anlagen vorhanden, die es für einen NBA-Bigman braucht, um in den NBA zu bestehen. Mhm. Er hat einen guten Körper, er versteht es gut, wie er sich in der Offensive auch positionieren muss, beim Rebound oder generell, um im Low-Post angespielt zu werden, verteidigt ordentlich. Also das ist alles schon okay, beziehungsweise besser als viele andere College-Bigmen. Und er fällt halt hinten raus, etwa weil er in Kentucky spielt und hinter Cody Stein, hinter Towns. Aber für mich absolut jemand, der auch in Frage kommt, wenn es jetzt um späten Erstrunden-Pick geht.
Okay. Also irgendwo zwischen 5 und 7 Kentucky Wildcats werden dann in den kommenden 60 Draft-Picks wahrscheinlich aufgeteilt werden, so wie wir es jetzt zusammengefasst haben. Okay, cool. Ja, aber das war es ja dann, glaube ich, auch in der Midwest noch nicht. Also du hast Uwe schon angesprochen von Kansas. Wir haben über Jerrion Grant gesprochen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir schon über einen Texas Longhorn gesprochen haben.
Na, nur kurz angesprochen. Du meinst Miles Turner?
Ja, definitiv. Miles Turner. Ja. Auch ein Big. Als ob es in der Region noch nicht genug geben würde. Ja, er wird aber doch auch deiner Meinung nach ziemlich sicher in der Lottery gepickt werden, Fragezeichen? Oder ist er jemand, der noch rausfallen könnte?
Ja, dann müsste er schon bei den Combines bzw. bei den Draft Workouts ziemlichen Bockmist machen, um da noch rauszufallen, weil einfach sein Potenzial gewaltig ist. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie dieses Jahr habe ich von Texas ziemlich viele Spiele gesehen, sind glaube ich glücklich auf dem ESPN-Player gefallen, die Tip-Off-Zeiten von den Longhorns. Und es ist sehr frustrierend gewesen, Longhorns zu sehen, einfach weil sie, da würde ich dann auch schon irgendwie den Head Coach Rick Barnes kritisieren, weil sie einfach nicht geschafft haben, ihrem Offensivsystem das Potenzial, was sie im Frontcourt haben, vernünftig einzubinden in ihr Spiel. Und aber auch wiederum Kritik an Miles Turner, der als Big Man unheimlich mobil ist und über einen wirklich sehr, sehr gut ausgebildeten Wurf verfügt, der sehr weich daherkommt, bis raus zur Dreierlinie schießen kann. Von daher auch so dieser Spielervergleich LaMarcus Aldridge immer wieder legitim ist. Aber er schafft es auch einfach nicht, wirklich das Spiel auf sich zukommen zu lassen. Wenn er mal den Ball bekommt im Low Post, dann endet das meistens in einem schnellen Turnaround-Jumper, den er zwar gut trifft, der auch sehr gut aussieht von der ganzen Technik her, aber einfach irgendwie nicht besonders für ein ausgereiftes Offensivspiel der Mannschaft spricht. Und da hätte ich halt viel lieber andere Setplays gesehen oder was in der Offensive, wo auch Miles Turner an viel erfolgreicher scheinenden Spots den Ball bekommt, wo er von davor aus er operieren kann. Und hinzu kommt auch noch, dass in den Lineups von Texas sehr viele Big Men immer gespielt haben. Also meistens mit drei hat man gespielt, wo dann einer von den werfenden Big Men auf dem Flügel agierte. Und das ist halt auch irgendwo nicht wirklich perfekt ausgeklügelt von Rick Barnes. Die Rotation stimmte nicht. Deshalb, sie waren, glaube ich, irgendwie im Bereich von 5, 6, 7, 8 am Anfang der Saison von den AP-Polls, wo die Presse immer die Mannschaften rankt. Und mittlerweile, sie mussten ja kämpfen, um überhaupt an dem Turnier teilzunehmen. Es hat ja schon einen Run am Ende der Regular Season gebraucht in der Big 12 für sie und dann noch im Turnier paar Siege und gegen Baylor haben sie gewonnen zum Ende hin. Das war wichtig, damit sie überhaupt in dem Turnier reinkommen konnten. Und das finde ich auch schon irgendwie erschreckend, wenn eine so talentierte Mannschaft gerade im Frontcourt kaum in das Tournament kommt. Da muss sich Rick Barnes definitiv Kritik an seiner Person gefallen lassen, an seinem Coaching.
Hast du die Longhorns trotzdem so als Upset-Gefahr für an Nummer 6 gerankten Butler Bulldogs?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich so in den letzten Tagen auch im Internet gesehen habe, bei verschiedenen Previews sind Texas sehr oft dabei, wenn es um Upset-Gefahr geht. Mhm. Einfach weil sie, wenn alles läuft, einfach eine unfassbar gute Mannschaft auch haben. Hinten spielen sie eine 2-3-Zone und die Big Men sind einfach alle so gute Blocker. Ich habe, glaube ich, vorhin schon irgendwann mal erwähnt, dass die meisten Blocks haben Texas. Also das ist sehr schwierig, da in die Zone zu kommen. Wenn man da nicht irgendwie per Kickout seine Schützen außen anspielt, dann endet das meistens in einem Block. Und das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr stark, was die hinten spielen mit ihrer Zone. Aber darauf verlassen sie sich manchmal auch zu oft. Und vorne ein bisschen ideenlos, das ist halt das Problem. Es kommt darauf an, wenn Isaiah Taylor, an dem wird viel ankommen, an dem Guard, wenn er gut agiert, wenn er das Spiel gut schnell macht, auch vorne immer ständig in die Zone reinläuft und gute Abschlüsse findet, so, dann können Texas definitiv Butler schlagen, einfach auch, weil sie die Länge besitzen. Mhm. Aber danach wartet schon vermutlich Notre Dame. Da wird man auch wieder dann Guard-Play versus Frontcourt-Play sehen. Und das ist dann halt auch eine Frage, was man, also Notre Dame die beste Offensive gegen Texas, eine der Top-Defensiven. Ja, ich würde wahrscheinlich mit Notre Dame gehen, aber das wäre auch ein sehr interessantes Spiel dann. Ja, und ja, je nachdem, wie weit Texas kommt, danach würden auch wahrscheinlich schon Kansas oder Indiana, Wichita State warten. Also es ist schon auch ein schwieriger Plan, den die ja vor sich haben jetzt in der Midwest Region, ja. Texas. Von daher gegen Butler definitiv Upset-Chancen da, aber nach gegen Notre Dame wird es schon schwierig. Ja.
Außerdem würde ich jetzt persönlich auch ganz gerne Notre Dame gegen Kentucky sehen, einfach weil diese Defense First gegen Offense Mentalitäten so ein bisschen aufeinander crashen und das
definitiv.
Gegen Kansas, ich hatte Kentucky ja schon gespielt und das kann ich mich
genau erinnern,
dass ziemlich, ziemlich ein auf den Arsch für Kansas gegeben hat, auf gut Deutsch. Ja, also,
30 Punkte, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Von daher, das würde ich ganz gerne sehen, das Spiel.
Ja, unterschreibe ich so.
Also hast du die auch dann in der Elite Eight, Kansas und Notre Dame? Oder Kansas?
In der Elite Eight, meinst du?
Ja.
Habe ich Kentucky und Notre Dame, meine ich.
Cool, habe ich auch. Generell vielleicht mal zusammenfassend und so als Hilfe für die Leute, die da ihr Bracket ausfüllen möchten. Wen hast du denn in der Final Four und wer gewinnt das Ganze dann am Ende komplett?
Okay, ich bin sehr langweilig gewesen beim Bracket ausfüllen, habe tatsächlich Kentucky als Champion, so vielleicht mal verraten.
Ja.
Aber, mein Wunsch wäre halt, dass sie im Final Four auf Wisconsin treffen. Das habe ich dann ja auch so. Ja. Also ich habe, vielleicht fange ich mal so an, ich habe jetzt als Gewinner der einzelnen Regions habe ich Midwest, wo wir gerade waren, natürlich Kentucky. Dann habe ich bei der East Michigan State. Ich weiß nicht, ob da der Wunschvaters Gedanken war, muss ich mir auch nochmal genauer überlegen. Wobei aber sonst, es sticht halt auch keine Top-Mannschaft eben da raus aus der East Region. Mhm. Da schwang ich aber noch zwischen Oklahoma und Michigan State, je nachdem, wer das Duell entscheidet. Das wäre schon in der Sweet 16.
Mhm. Genau.
Oder nee, in der Elite 8, Moment. Das
nee, Sweet 16. Und dann hast du von oben.
Nee, in der Elite. Ja, doch, stimmt. Ja, genau. Genau, in der Sweet 16 würden Michigan State und Oklahoma aufeinandertreffen, wenn beide die vorherigen Spiele gewinnen. Ja, und da müsste ich mal schauen. Ich glaube aber, wer das Spiel gewinnt, so den würde ich dann auch ins Final Four tippen.
Mhm.
Dann habe ich. Im Süden habe ich mir auch schwer getan, aber Iowa State angenommen.
Okay.
Also ich würde sie vor Gonzaga tippen, wobei Gonzaga auch schon Gefahr läuft, wenn sie gegen North Dakota gewinnen, danach gegen Davidson zu spielen, wenn Davidson den Upset schafft gegen Iowa, 10 gegen 7. Weil Davidson auch eine sehr, sehr gute Offensive hat und wenn die heiß laufen, ja, Gonzaga ist halt in den letzten Jahren im Turnier immer wieder für Enttäuschung gut gewesen. Aber gehen wir mal davon aus, dass Gonzaga und Iowa State weiterkommen, dann würde ich Iowa State trotzdem noch weiter tippen und notfalls auch gegen Utah oder Duke weiter tippen. Sprich, sie gewinnen dann die South Region. Mhm. Und im Westen habe ich dann Wisconsin.
Ja.
Okay. Das wären dann meine vier Final Four Mannschaften.
Okay. Ich habe auch dadurch auch ein bisschen aus Sympathie habe ich auch die Spartans im Osten irgendwie weiter getippt, auch weil ich von den anderen recht wenig gesehen habe und so ganz optimistisch, weil ich meine, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber fast jeder hat ja so in North Carolina von diesen drei großen Colleges so ein bisschen ja, seinen Favoriten und bei mir ist es halt tendenziell eher NC State, aber ich glaube halt nicht, dass NC State irgendwie so konstant jetzt ein gutes Team nach dem anderen wegfegen kann und das wäre ja dann wahrscheinlich erstmal LSU, dann womöglich Villanova, dann vielleicht noch Louisville. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Von daher, wobei ich glaube, gegen Louisville haben sie sogar gewonnen in der Regular Season, wenn mich alles täuscht.
Ja, ich meine, ja.
Ja, und dann habe ich da halt MSU. Und im Süden habe ich mir ja ganz schwer getan. Duke ist natürlich, wäre natürlich so der beliebteste Pick. Allein weil das Seeding das ja schon suggeriert ein bisschen. Aber ich glaube dann halt auch echt, gerade auch nachdem ich mir den Artikel da von dir gelesen habe und generell Gonzaga ist auch eine Uni, der ich ja recht positiv gegenüber eingestellt bin, da auch Gonzaga dann weitergetippt. Wobei
Okay.
ISU gegen Gonzaga wäre wahrscheinlich auch ein geiles Matchup.
Ja,
Das
definitiv.
würde ich
Ja.
mir auch definitiv angucken. Ja, und auf der anderen Hälfte des Brackets habe ich es im Grunde wie du, also Wisconsin und Kentucky allein, weil ich das Spiel schon gerne sehen wollen würde.
Ja.
Das ist relativ langweilig.
Erschreckend ähnlich, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, dieses Jahr ist das so, dass viele Brackets sich ähneln werden. Wenn es darum geht, wer ins Final Four kommt. Vielleicht in der East Region, eben weil sie so ausgeglichen ist und man nicht wirklich weiß, welche Mannschaft da weiter tippen soll, da können noch verschiedene kommen, aber ansonsten Kentucky und Wisconsin waren viel zu gut diese Saison bislang. Und naja, Duke ist eben das Problem, was ich eingangs schon erwähnt hatte, dass man eine super Offensive besitzt, aber die jetzt auch nicht meilenweit vor Gonzaga oder Iowa State anzusiedeln wäre.
Eben, ja.
Und na klar, man hat Okafor, aber nimmt man den aus dem Spiel und die Schützen treffen von außen nicht, wie das jetzt zuletzt gegen Notre Dame war, dann, wo sie auch dann verloren haben, dann sieht schon dunkel aus, eben weil keine andere Top-Mannschaft so eine Qualitätsdiskrepanz zwischen Offensive und Defensive hat wie Duke. Und das ist schon problematisch, wenn es darum geht, sechs oder fünf Siege aneinander zu reihen. Von daher glaube ich auch nicht unbedingt, dass man Duke da tippen müsste. Dann wird es vielleicht, trotzdem wird es paar Sympathisie vielleicht geben, die Duke weiter tippen. Zumindest in Deutschland, in Amerika ist Duke ja verhasst. Aber ansonsten wird sich dann auch wirklich auf Gonzaga, Iowa State, wird sich das irgendwo zwischenpendeln. Ja, von daher denke ich mal, dass die Final Four bei vielen Leuten ähnlich aussehen werden.
Ja, ich freue
Aber dann
mich
wird es
an.
spannend
Ne?
zumindest im Final Four.
Das denke
Denn,
ich auch, ja.
sagen
Also
wir mal jetzt
ich.
Kentucky gegen Wisconsin, was glaubst du?
Ja, ich obwohl ich Wisconsin mag, ich mache auch Kaminsky total und habe mir das Team gerne angeguckt, aber es fällt mir so schwer, Kentucky nicht als National Champion am Ende zu sehen. Deswegen habe ich Kentucky.
Ja, ich habe mich zumindest gefreut, als ich das Bracket gesehen habe, dass, wenn ich da richtig sehe, wird ja Wisconsin gegen Kentucky spielen. Und das ist quasi die Mannschaft Wisconsin, wo ich glaube, die könnten den Wildcats am gefährlichsten werden. Einfach weil sie es schaffen mit ihrem ständigen Bewegungsfluss. Also der Ball ist ständig in Bewegung, von der einen Seite zur anderen wird er gepasst. Viele Vector-Cuts, viele Screens und ich glaube, das könnte Kentucky Probleme bereiten, weil man wäre gezwungen, ständig sich aus der Zone rauszubewegen, die Big Men. Zwar sind Cauley Stein und Towns so beweglich, dass sie es können, aber irgendwo würde Wisconsin es immer schaffen, eine gute Abschlussoption zu finden. Und wenn sie dann so hochprozentig treffen, wie sie es die Saison über getan haben, dann wäre Duke sag ich schon, dann wäre Kentucky wiederum gezwungen, vorne auch effizient zu agieren. Und da hatte man dieses Jahr schon öfters Probleme. Sie sind zwar ungeschlagen, aber man darf nicht vergessen, dass es schon mehrere Spiele gab, LSU beispielsweise, wo sie am Rande einer Niederlage waren. Gab mehrere Siege erst in der Overtime gegen sogar eher schlechtere Mannschaften, wo man sich schwer getan hat. Einfach weil es vorne sehr viel von den Big Men abhängig ist. Devin Booker trifft hochprozentig, Tyler Ulis trifft hochprozentig. Ja, aber danach wird schon eng. So wie gesagt, Aaron Harrison ist sehr streaky. Und dann hat man manchmal das Problem, wenn man gezwungen ist zu scoren, dass dann viel Hektik aufkommt im Spiel der Wildcats. Und da glaube ich, dass Wisconsin mit der ruhigen Spielweise keine Mannschaft verliert, den Ball seltener als Wisconsin, wenigstens Turnover. Also sie haben halt viele Rezepte, sag ich mal, die dafür sprechen, dass man gegen Kentucky gewinnen könnte.
Und ich finde auch, dass Wisconsin, vielleicht ist das jetzt auch nur der Eindruck aus meiner etwas kleineren Sample Size, aber Wisconsin wirkte für mich immer auch in der ja, in den letzten 5 Minuten eines Spiels immer sehr routiniert.
Ja, das stimmt definitiv. Da sind sie halt auch erfahren genug. Und Bo Ryan ist halt auch ein sehr guter Head Coach. Also das hast du schon richtig dann gesehen. Die sind wirklich eine Mannschaft, die, wenn es eng wird, wie zuletzt auch gegen Michigan State, für mich leider so war, im Finale des Big Ten Turniers haben sie eine Overtime gewonnen, Wisconsin, und haben Michigan State bei 0 Punkten, glaube ich, gehalten, waren das. Ich glaube 10-0, 12-0 war das in der Overtime. Und das spricht natürlich einfach dann für die Routine und für die Abgezocktheit von Wisconsin.
Von daher, also da würde ich mich, das Spiel will ich auch sehen. Also das ist für mich auch eigentlich, ohne da jetzt den Spartans oder den Gonzaga Bulldogs da zu nahe treten zu wollen, das wäre für mich so das eigentliche
Ja.
Finale. Also
Naja, bei der Basketball-WM wollten wir auch alle Spanien gegen
genau,
USA
ja.
sehen, ne?
Das ist doof gelaufen.
Aber
Ja, netter Vergleich, der erinnert mich jetzt wirklich daran, ja.
ja, da haben wir auch alle gedacht. Wir haben alle nur schon auf das Finale gewartet, so wie
Genau.
jetzt eigentlich alle dann auf Wisconsin, Kentucky warten. Und also gut, ich glaube nicht, dafür ist der Bracket von Kentucky bzw. Straw zu einfach. Bis auf Notre Dame halt hinten raus. Aber ansonsten würde ich da sagen, müsste schon eher Wisconsin stolpern. Sehe
Ja.
ich eigentlich auch nicht. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel sehen werden.
Okay. Und der Finalgegner von Kentucky ist bei dir wer?
Iowa State.
Okay.
Ich habe Iowa State und halt auch eine Mannschaft, die Kentucky gefährlich werden könnte. Ja, ich muss mir noch ein paar Gedanken machen zu meinem Bracket. So eigentlich, wenn je länger ich drüber nachdenke.
Ist schlimm, ne?
Ja, aber das ist halt das Problem. So den Bracket, den ich jetzt ausgefüllt habe, das war so mehr aus dem Bauchgefühl heraus. Das, man sagt ja, das ist öfters dann die beste Idee. Je mehr man alles kaputt denkt, naja, muss ich noch mal schauen. Aber an sich Kentucky, Iowa State oder Wisconsin, Iowa State, das ist für mich schon ein guter Tipp, war aus meiner Warte heraus, aber ist klar, dass ich das jetzt sage. Wird
Ja,
eh anders kommen, sind wir mal ehrlich.
selbstverständlich. Ja, beim Bracket, das habe ich jetzt auch pur aus dem Bauch heraus gemacht. Und ich wage dieses Jahr zum dritten Mal das Experiment, dass ich meine Freundin auch eins ausfüllen lasse. Und vor 2 Jahren hat sie mich tatsächlich auch besiegt.
Ja,
Das wird
andere werfen die
spannend.
Münze, ne? So, das gibt verschiedene Varianten.
Genau. Ja, doch, die hat natürlich Ahnung. Der will ich nicht keine Qualität absprechen. Ja gut, ich würde sagen, dann sind wir durch. Wir haben das Turnier ein bisschen beleuchten können, hoffentlich die NBA-Prospects schon mal ein bisschen rausgefiltert. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Sideline Watch auf jeden Fall auschecken, deine Previews für Crossover Online. Wer Bock auf weiterführende Audio Dinger zum Tournament hat, der kann auch ruhig nochmal den GoToGeist Podcast auschecken,
Ja,
wovon du mir
unbedingt.
ja schon erzählt hast, der etwas mehr ins Detail geht als
Ja,
unsere Sache
genau. Also
heute.
die Kollegen von GoToGuys, die haben halt ein Bracket ausgefüllt, quasi ein Redaktionsbracket, und sind halt jede Paarung durchgegangen, haben da ein paar Sachen gesagt. Ist auf jeden Fall sehr interessant, so für Leute. Wir haben es jetzt ja versucht, ein bisschen mehr auch für die Leute zu erzählen, die jetzt nicht ganz so in der Materie drinstecken. Aber wer interessiert ist, kann auf jeden Fall gerne den Podcast von denen auch anhören. Es sind viele Ansichten dabei zu den einzelnen Matchups. Gute Sache.
Wir hören uns dann bestimmt auch nochmal wieder, wenn es so in Richtung Draft geht.
Ja, sehr
Ich
gerne.
glaube, da müssen wir auch nochmal irgendwas gemeinsam in Angriff nehmen. Was und wie und mit wem müssen wir mal gucken. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bis zu hierhin würde ich dir dann für dieses Gespräch erstmal danken und ich wünsche dir dann viel Erfolg mit deinem Bracket und mit deinen
Ja,
Spartans.
sehr gern, Dankeschön. Wünsche dir auch viel Erfolg mit deinem
Alles
Bracket.
klar. Mach's
Jo,
gut. Ciao.
ciao.